Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal so richtig vermisst? Und wen oder was habt ihr da vermisst? Habt ihr da ein Gefühl vielleicht vermisst? Einen ganz bestimmten Menschen? Vielleicht ja aber auch ein Land oder ein Freund? Vielleicht ja auch die Familie? Darum soll es heute gehen, im zwischenmenschlichen Blue Moon, und zwar ums Vermissen. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, wann ihr also das letzte Mal jemanden vermisst habt oder etwas vermisst habt. Vermissen muss ja gar nicht so schlimm sein. Es kann ja auch mal ein Antrieb sein oder den Anstoß geben, Dinge vielleicht auch zu verändern. Teilt mit mir eure Erfahrungen mit dem Vermissen und wie ihr damit umgeht. Und dazu könnt ihr mich anrufen hier im Studio unter der 0331 70 97 110. Aber vielleicht geht's ja auch gar nicht so sehr um das Gefühl von Vermissen, sondern eher um so ein unbestimmtes Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen was fehlt. Das heißt, vielleicht sprechen wir ja auch eher so von Sehnsucht. Sehnsucht nach vielleicht einer heilen Familie, einer funktionierenden Beziehung, vielleicht aber auch einfach nur einem Haus am Meer. Sehnsüchte können ja genauso auch was total Schönes sein, denn Sehnsüchte, die erlauben euch ja auch so ein bisschen in eine schöne Welt abzutauchen und da so ein bisschen reinzufliehen. Vielleicht helfen sie euch ja auch so ein bisschen, mit der eigentlich manchmal nicht so ganz perfekten Welt umzugehen. Ich würde gerne wissen, was ihr auch für Sehnsüchte habt. Und teilt die mit mir, erzählt mir davon. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir ins Studio. Und ich habe zum Beispiel auch so einen Sehnsuchtsort. Das sind zum Beispiel die Philippinen. Wunderschöner Inselstaat in Südostasien, und es ist so ein bisschen wie so mein kleines eigenes Refugium, und das ist so ein Ort, wo sonst eigentlich so aus meinem persönlichen Umfeld kaum jemand war, und vor allen Dingen ich war über ein halbes Jahr dort und habe natürlich ganz besondere und spezielle und vielleicht auch intensivere Erfahrungen gemacht als jemand, der vielleicht mal irgendwie für 2 Wochen in den Urlaub dorthin gefahren ist. Und immer wenn ich so ein bisschen schlecht drauf bin, dann denke ich an diese Zeit zurück und dann denke ich an diesen Ort zurück. Und dann fühle ich mich halt so ganz kuschelig in meiner Philippinenblase. Fühle mich gut, und natürlich ist das irgendwie so eine Idealisierung einer schönen Zeit und vielleicht auch einer schönen Welt, aber es hilft halt auch, weil ich so meine ganzen guten Emotionen auf das Land und auf das Erlebnis, ne, da einfach reinpacken und auch wieder irgendwie hochholen kann, so dass es mir dann so auch ganz gut geht. Vielleicht kennt ihr ja ähnliche Erfahrungen, habt ähnliche Sehnsuchtsorte oder vielleicht auch Sehnsuchtsmenschen. Vielleicht vermisst ihr aber auch gerade jemanden. Dann erzählt mir davon. Ich höre mir natürlich auch gerne alles andere an, was euch irgendwie in der letzten Woche so ein bisschen beschäftigt hat und euch vielleicht auf dem Herzen liegt. Dann ist das hier genau der richtige Ort. Dann könnt ihr euch an mich wenden. Ich höre euch zu. Ihr braucht einfach nur die Nummer hier ins Studio wählen, und zwar 0331 70 97 110. 0331 70 97 110, das ist die Nummer zu mir hier ins Studio bei Fritz. Ihr hört den Blue Moon fürs Zwischenmenschliche, das heißt, es geht hier um euch, es geht um eure Probleme, um das, was ihr erlebt habt. Mich würde heute ganz besonders interessieren, habt ihr eigentlich schon mal jemanden so richtig, richtig doll vermisst, oder habt ihr auch mal etwas einfach ganz, ganz doll vermisst, und was sind eigentlich so eure Sehnsüchte, die ihr so habt? Das würde ich heute gerne von euch erfahren, mit euch ein bisschen drüber reden, und vielleicht gibt es ja auch so ein paar Tipps, wie man mit dem Vermissen oder vielleicht auch mit den Sehnsüchten ganz gut umgehen kann, ohne dass das vielleicht auch dramatisch sein muss. Vielleicht gibt es ja auch so ein paar positive Aspekte vom Vermissen und von Sehnsüchten. Dann ruft ihr mal an, 0331 70 97 110, genauso wie das auch der Adrian gemacht hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Vermisst du gerade jemanden?
Ja, ich hab heute Morgen, mein Kumpel hat heute Morgen um 5 seinen Vater verloren. Der hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Im Wittstock. Und mit dem Vater bin ich auch sehr oft zum Fußball gegangen. Und da habe ich fast wie meinen eigenen Vater genommen.
Und wie gehst du jetzt erstmal damit um?
Also erstmal gehe ich damit um, dass ich erstmal keinen Fußballkumpel mehr habe, also der auch Union-Fan, so wie ich. Und sonst gehe ich damit um, dass mein bester Kumpel keinen Vater mehr erstmal hat. Da würde ich meinem Kumpel damit erstmal mehr helfen, dass er das besser verarbeiten kann.
Wie kann man denn da überhaupt helfen? Geht das?
kann man schon, wenn man immer für ihn da ist, wenn er jetzt einen braucht.
Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn tatsächlich ja jemand verstorben ist.
Ja, der so hat ja wirklich verkehrten Fall. Hören Sie zwischendurch auch mal Antenne Brandenburg zufällig?
Was ist mit Antenne Brandenburg?
Hören Sie den öfter mal?
Nee, ich höre Fritz.
Da haben die heute Morgen durchgesagt, dass in Berlinchen ein Unfall war. Dann habe ich heute Nachmittag meinen Kumpel, einen anderen Kumpel auf mein Dorf angerufen. Der hat mir gesagt, dass der und der verstorben ist. Dann habe ich den angerufen und gefragt, ob das stimmt. Und dann meinte, jupp. Und somit war es mir klar, dass der Vater von ihm verstorben ist.
Mhm.
Auf dem Weg im Krankenhaus.
Was sagt man in so einem Moment? Ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage, zumindest noch niemanden durch Tod verloren haben zu müssen. Was sagst du deinem Freund, der sich jetzt genau in dieser Lage befindet?
Ich habe ihm erstmal, weil es ja weiter wie es anfühlt, weil es aber schon sehr viele gesehen, die tot waren. Und auf meine ich habe in Heim gewohnt, da habe ich auch erlebt. Dann habe ich ihm einfach nur Beistand gehalten und gesagt, dass das auf eine Art normal ist und dass auch der Vater von ihm zu schnell gefahren ist. Und dann habe ich mir so erzählt, wie ich das gesehen hätte. Wie ich gesehen habe. Dass er zu schnell unterwegs war. Das ist eine 100er, also auf die Strecke darf man 100 fahren und er hat ein Sportauto und der ist bestimmt wieder schneller gefahren.
Ich weiß nicht, ist es in dem Moment wichtig für den anderen zu hören? Also ich glaube,
auf eine Art nicht, aber auf irgendeine Art muss er das auch begreifen, dass derjenige auch ein bisschen Schuld hat. Derjenige, der jetzt wie mein Vater.
Glaubst du, dabei geht es irgendwie um Schuld? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig in dem Moment, oder?
Auf eine Art nicht, aber auf eine Art, glaube ich, jetzt für ihn wichtig auch, dass für ihn alle da sind.
Das ist auf jeden Fall wichtig, klar. Wie muss man denn da sein? Bedeutet da sein, dass man irgendwie viel miteinander redet oder bedeutet
also
irgendwie
miteinander? Also für mich schon. Und deshalb fahre ich auch morgen dann auch runter zu ihm.
Was heißt denn runter?
Also ich wohne in Bernau.
Mhm.
Und er wohnt ja in Transe, das ist in Wittstedt.
Mhm.
Und dann fahre ich morgen für ein paar Tage zu ihm runter nach Wittstedt.
Dann verbringt ihr einfach irgendwie so ein bisschen Zeit miteinander.
Genau, und lenkt ihm auch ein bisschen ab, dass er nicht nur daran denkt.
Denkst du denn da viel drüber nach?
Also ich denke schon sehr nach, wenn ich beispielsweise beim Fußball bin. Weil es gibt eine Stelle, wo ich immer sitze mit ihm im Stadion und da deshalb, das werde ich nie, den Platz kann ich nie wieder mich hinbewegen. Weil ich weiß, dass der da so mal damals gesessen hat.
Könnte das sein, dass das aber vielleicht gerade deswegen wichtig wäre, dass man sich an diese Orte wieder bewegt, damit das Leben auch irgendwie wieder normal wird und damit das Leben auch ganz normal weitergeht?
Aber ich denke mal, die ersten vier Spiele oder beispielsweise die ersten paar Male nicht, erst wenn man es richtig beispielsweise verarbeitet hat.
Ja klar, es ist natürlich jetzt auch bei dir nicht lange her, obwohl ich schon glaube, also dass man auch nicht so eine Vermeidungsstrategie, sage ich mal, fahren darf, weil dann kehrt man irgendwie nicht so richtig in das normale Leben zurück. Und ich glaube, das ist auch immer eigentlich was vielleicht derjenige, der dann von einem gegangen ist, gar nicht so wünschen würde. Sondern eigentlich würde ich denken, die meisten Menschen wollen ja, dass irgendwie auch ihr Umfeld, ihre Freunde, ihre Familie ja eigentlich irgendwie glücklich sind und auch glücklich weitermachen.
Ja, aber erstmal ist es, wenn einer verstorben ist, erstmal sind ja heulen und dann geht es erstmal gar nicht mehr weiter. Weil die das erstmal alles verarbeiten müssen.
Mhm.
Das habe ich ja hier vor, wo ich jetzt hier wohne, dass erst Dezember schon einer verstorben. Und da haben die Kinder sind auch innerlich zusammengebrochen, richtig. Deshalb weiß ich ja, was man da zurzeit sagen kann für meinen Kumpel.
Was sagst du denn so?
Dass ich würde dann zu ihm sagen, erst dass er weiterläuft und wenn er Hilfe braucht, ich bin für ihn immer da. Und die anderen alle.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so das Wichtigste, ne? Dass man einfach signalisiert, dass man da ist. Ich glaube, man muss vielleicht manchmal gar nicht so viel reden. Hauptsache, der andere weiß so, da ist jemand und der reicht mir einfach vielleicht auch nur im richtigen Moment die Hand.
Genau. Und für beste Kumpels muss man da sein einfach. So wie ich mit ihm jetzt seit Kindergarten auch schon kenne. Und deshalb muss man für ihn und für seine Mutter jetzt immer da sein, würde ich sagen.
Ist das jetzt für dich schmerzhafter, weil der Vater von deinem Freund irgendwie auch weg ist, den du ja auch persönlich kennst? Oder ist das so, dass der einfach auch dein Freund sehr leid tut, so in dem Moment?
Beides tut mir das leid. Für mich ist es traurig und für ihn, weil er hat wirklich seinen Vater geliebt. Also das war wirklich so ein Papasöhnchen, wenn man so sagen darf. Mhm. Der hat wirklich an seinen Vater richtig gehangen. Und so muss ich jetzt gucken, ob ich, wenn ich jetzt genug Geld habe, ob ich so runterziehe und dann für ihn komplett da bin oder ob ich öfter mal ihm eine Fahrkarte kaufen, dass er zu mir kommen kann.
Würdest du das echt machen, also für einen Freund auch umziehen?
Ja, weil das ist halt mein Freund, das ist halt mir wichtiger als hier oben in Benau, meine Leute.
Aber geht das denn also so einfach?
Eine gute Nachbardorf wohnt ja auch mein leiblicher Vater. Und deshalb kenne ich ihn auch da auch ein bisschen daher. Deshalb ist er auch da runtergezogen, aber ich wollte nicht darunter ziehen. Und deshalb würde funktionieren.
Wäre das komisch für dich, wenn du da wieder wohnen würdest, oder ist es in Ordnung?
Also auf eine Art wird es schon ein bisschen komisch. Ich bin in meiner eigenen Wohnung, bin raus von meinem Elternhaus und dann bin ich wieder bei den Elternhaus.
Das heißt, wenn wir gerade auch irgendwie über Vermissen so ein bisschen reden, so dein Elternhaus oder vielleicht irgendwie das alte Zuhause,
also
hast du
Mutter
nicht vermisst?
Meine Mutter vermisst sich gar nicht, die wohnt in Berlin. Mhm. Und mit 18 habe ich meinen Vater erst kennengelernt und da habe ich dann bestimmt 2-3 Monate da gewohnt. Und da habe ich mich schon richtig, ob ich da schon immer gewohnt habe, da mich zu Hause gefühlt.
Okay. Und das, obwohl ihr euch so spät kennengelernt habt, war dann direkt so ein Draht da, ja?
Ja, weil ich eben da vier Dörfer weiter, da habe ich, wo ich noch richtig Kleinkind war, habe ich da schon gewohnt. Und da haben auch noch mehr von meiner Familie gewohnt. Mhm. Und deshalb habe ich irgendwie auch richtig noch, du willst doch richtig noch irgendwie Familienantrag dahin. Aber es gibt auch welche, die es gar nicht sehen will.
Warum nicht?
Weil die mich mit meiner Grunderkrankung, die ich habe, Neurofibromatose, mich richtig ablehnen.
Das ist natürlich nicht so cool.
Ja.
Aber das ist bei dem Freund scheinbar ja nicht so. Der ist so ein bisschen,
ihm ist es egal. Er sagt, er will das Wort behindert gar nicht hören, weil er sagt, ich bin normal für ihn. Und er will nur mit normalen Menschen zu tun haben. Und er hat schon gesagt, wenn er wieder von irgendwann hört, dass ich behindert bin auf meinem Mund, wird er die Freundschaft abbrechen.
Das ist aber hart.
Ja, aber so muss ich das ja lernen, weil fast vielen Dingen ziehe ich meine Krankheit vor, wenn ich das nicht kann.
Also auf der einen Seite natürlich irgendwie schön, dass er so meint, so hey, du bist der normalste Mensch auf Erden. Das ist natürlich auch irgendwie super. Auf der anderen Seite halt so mit so einer Drohung das durchzusetzen, finde ich trotzdem ein bisschen schwierig. So, weil das muss man ja auch irgendwie erstmal aus dem Kopf rauskriegen. Und ist doch auch, weiß ich nicht, ist ja vielleicht auch okay, wenn man für sich das sagen kann oder will.
Ja. Ich kann mit meiner Krankheit auch schon sehr gut umgehen. Ich kann das schon meinen besser erzählen als die Ärzte. Also ich bin so, wie ich bin. Und eigentlich, wenn man so sieht, finde ich, dass Behinderte auch normale Menschen sind. Aber viele sagen ja, dass die nichts können oder ausgeschottet werden.
Obwohl, also die Leute, die sagen, dass die irgendwie nichts können, das sind ja auch, ganz ehrlich, das sind ja Idioten.
Ja, wenn man so sieht, wenn man zum Beispiel gucken tut, was die Behindertenwerkstatt machen, alles einpacken, dann würden die vielen Sachen gar nicht geben oder die wären noch teurer.
Mhm.
Deshalb sollte man gucken, was Behinderte machen oder was nicht, was sie machen.
Jetzt hast du dich selber ja trotzdem gerade wieder so bezeichnet, ne?
Ja, weil ich das ja bin. Ich meine überhaupt mit allen Behinderten, weil was die meist viel leisten.
Sind denn andere Leute für dich eigentlich auch da, genauso wie du irgendwie für deinen Freund da bist?
Also ich habe beim Fußball habe ich noch eine andere Fangemeinschaft und die kann ich jederzeit anrufen, dann sind die auch sofort da. Die wohnen auch im Nachbardorf. Also jetzt hier in Benno, im Nachbardorf.
Ist ja eigentlich fast ein bisschen schwierig, ja, wenn da jetzt auch so viele Freunde sind und dann irgendwie für den Freund dahin zu ziehen. Ich meine, es ehrt dich natürlich total, dass du sagst, okay, der hat jetzt irgendwie so gerade einen Verlust hinter sich und ich will für den da sein. Finde ich natürlich irgendwie stark. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich könnte das gar nicht so einfach. Also auch selbst wenn ich das wollen würde, aber man hat ja auch so.
Mal die Fritzhörer fragen, ob die das könnten.
Ja, klar. Würde mich schon interessieren, ob vielleicht jemand von euch, auch wenn jemand anders einen verloren hat oder vielleicht eben auch so in anderen Situationen, wo es euren Freunden vielleicht schlecht geht, vielleicht auch Liebeskummer, jemand in der Familie verloren, würdet ihr dann halt auch, so wie das der Adrian macht, auch so alles stehen und liegen lassen und dann dahin gehen oder vielleicht auch nur irgendwie über Nacht oder für eine Woche mal Händchen halten, dann könnt ihr hier mal anrufen unter der 0331 70 97 110. Das ist die Nummer ins Studio. Wir reden heute eh so ganz insbesondere über das Vermissen und auch über Sehnsüchte, die ihr so habt. Die dürft ihr gerne mit mir und auch mit dem Adrian natürlich teilen. Freuen wir uns drüber, wenn ihr also ein bisschen erzählt, wen oder was ihr in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren oder vielleicht schon mal ganz, ganz schrecklich vermisst habt. Adrian.
Jo.
Gibt es bei dir denn noch andere Dinge, die du so vermisst hast, die du selber vielleicht so ganz doll vermisst hin und wieder?
Eigentlich nicht so. Wenn ich was vermisse, dann rufe ich die Leute an und dann treffen wir uns.
Sind das immer nur Menschen, die du vermisst, oder gibt es auch Dinge, die du manchmal vermisst oder Orte, die du manchmal vermisst?
Also das heißt Orte gar nicht mehr. Also als Kind waren es schon Orte, wo ich die sehr viel vermisst haben.
Zum Beispiel?
Wir haben jetzt hier in Babelsberg, also sowas, wo Kinder gern hingehen. Mhm. Oder im Fernturm. Ja. Aber so, sonst vermisse ich nicht so viel.
Okay. Adrian, dann danke ich dir erstmal sehr für deinen Anruf und ich hoffe, dass das deinem Freund auch bald wieder besser geht. Es ist natürlich eine harte Zeit und Hut ab, dass du so gut für den da bist.
Das muss man für beste Kumpel, einfach.
Hast du vollkommen recht. Adrian, mach's gut. Danke dir für deinen Anruf.
Ja, bitte.
Ciao.
Ciao.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Zwischenmenschlicher Blue Moon. Es geht um euch, es geht um eure Sorgen und es geht auch um eure Gefühle. Und ein Gefühl, was wahrscheinlich jeder von uns schon irgendwie mal gefühlt hat, ist das Vermissen. Und ich glaube, der Dirk, der kennt das Gefühl auch. Guten Abend.
Ja, hi.
Hi, warum rufst du an?
Ich vermisse meine Mutter oder meine Adoptivmutter zumindest.
Okay, warum?
Weil ich sie seit 10 Jahren ungefähr nicht mehr richtig, also ab und zu mal kurz gesehen habe, aber eigentlich niemals durfte sehen. Vom Gericht aus, weil sie geisteskrank ist. Mhm. Aber sie hat manchmal trotzdem, also war in verschiedenen Kliniken ab und zu mal gewesen, hat sie mal selbst einliefern lassen, ist dann aber auch selbst immer wieder gegangen, also hat sich selbst immer wieder entlassen, bevor die Therapie, glaube ich, zu Ende war und hat auch einen staatlichen Betreuer jetzt. Und ich durfte sie halt nicht sehen. Jetzt bin ich aber 18.
Und das ist ja krass. Also hast du sie eigentlich länger nicht gesehen, als dass du sie erlebt hast, oder?
Also ich habe sie manchmal nur gesehen. Ich habe sie, glaube ich, im Jahr vielleicht einmal gesehen, höchstens zweimal. Aber auch nur für eine halbe Stunde oder so. Also nie sehr lange. Oder wir konnten nie irgendwie was machen zusammen. Also geistig krank kann man gar nicht so sagen. Also sie hat halt manchmal ihre Wutausraster gehabt und wusste nicht halt, warum sie die hatte. Und ja, das war halt die Sache. Aber ansonsten war sie eigentlich ganz normal. Also konnte den Haushalt normal machen. Also hat sich um mich normal, ganz normal wie eine Mutter halt gekümmert. Das war das Einzige, was so war. Und mein Vater hat mich halt auch deswegen weggeholt von ihr, weil sie halt auch Morddrohungen gemacht hat und so.
Morddrohungen in deine Richtung oder in die Richtung deines Vaters?
Meine und ihre Richtung. Also mein Vater hat zum Beispiel, er war Montagearbeiter und der hat sich dann immer sowas eingebildet, wie dass er fremd geht und die zurückkommt und so und hat irgendwie Paranoia da geschoben und der sowas halt und hat dann immer gesagt oder angerufen auf den Anrufbeantworter meines Vaters gesprochen, dass sie, wenn er nach Hause kommt, uns beide in der Küche hängen sieht oder dass er uns dann auf dem Friedhof besuchen kommen kann und sowas. Also, ja.
Heftige Geschichten, Dirk.
Ja, und ja, da habe ich halt, und ich vermisse auch, also was ich da noch zu vermisse, ist so, wie wir früher halt gelebt haben, wir haben auf dem Dorf dort gelebt, 2 Jahre lang nur. Und das war halt wie meine Heimat, also da habe ich mich wohl gefühlt, da habe ich mich geborgen gefühlt und das vermisse ich so, weil ich dieses Gefühl seit langem nicht mehr hatte, irgendwie mich wohl zu fühlen in irgendeinem Haus oder so.
Dirk, wir werden da gleich nochmal weiterreden und ich es tut mir leid, dass ich muss dich nämlich kurz unterbrechen, weil wir Nachrichten machen müssen. Aber bleib bitte dran, wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter, okay?
Na klar.
Bis gleich.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Theresa Sickert und mit euch, denn es geht hier um euch im zwischenmenschlichen Blue Moon. Es geht um euch und eure Gefühle und wir reden heute über das Vermissen und wir reden über eure Sehnsüchte und bei mir ist immer noch der Dirk. Hi.
Hi.
Du vermisst deine Mutter oder deine Adoptivmutter, über die haben wir schon ganz, ganz kurz eben vor den Nachrichten gesprochen. Ja, wir waren, glaube ich, dabei stehen geblieben, dass also zum einen deine Mutter also Morddrohung ausgesprochen hatte, irgendwie gegen sich selbst und auch irgendwie gegen dich. Und deswegen hat dein Vater euch weggeholt. Und eigentlich fandst du aber diese Zeit, oder hast du sie sehr glücklich in Erinnerung. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, richtig, genau. Also ich habe davon in meinem Kindesalter gar nichts mitbekommen. Ich habe von den Morddrohungen jetzt erst, wann war das, dieses Jahr erfahren, dass das so war? Mhm. Also, dass das so passiert ist. Also ich kenne die Beweggründe, die mein Vater so damals hatte, kannte ich gar nicht eigentlich, warum das so passiert ist, warum die Trennung so stattgefunden hat und so. Ich dachte einfach nur, die lieben sich halt nicht mehr und das war es dann so gewesen. Also ich hatte auch nie so ein Problem mit der Trennung dort gehabt oder mit der Scheidung, dass das passiert ist. Ich habe das relativ früh verstanden gehabt. Das halt nur mal so war, lieben halt sich nicht mehr und gibt's halt erstmal nicht mehr so Familie und...
Aber warst du eine Zeit lang vielleicht auch gerade, weil du deine Mutter ja anscheinend sehr geliebt hast, auch so ein bisschen sauer auf deinen Vater, weil du das Gefühl hast, er hatte die Mutter so ein bisschen weggenommen?
Also, nee, gar nicht. Eher war ich auf Gericht sauer, dass sie meine Mutter weggenommen hat, weil ich sie gar nicht mehr sehen durfte. Mhm. Weil am Anfang war das halt so noch. Ich durfte jedes Wochenende zu ihr. Dann war's, und sie durfte mich jeden Mittwoch anrufen. Dann wurde es vom Gericht entschieden, ich darf nur noch jede 2 Wochen zu meiner Mutter und sie darf nur noch jeden 2. Mittwoch anrufen. Dann war das so gekommen, dass ich nur noch Freitag und Samstag dahin komme und dann durfte ich gar nicht mehr hin und so durfte nur noch einmal im Monat am Mittwoch anrufen. Und ja, also es hat sich sozusagen immer abgestuft und das fand ich echt mies, weil das war eher schlimmer, als wenn es gleich von einem Moment auf den anderen gewesen wäre.
Wie geht dir das heute damit?
Wie geht's mir heute damit? Also, da ich 18 bin, also kann ich sie sicherlich bald wiedersehen, wenn ich weiß, wo sie wohnt zumindest mal. Oder mal rausfinde, wo sie wohnt. Aber ansonsten geht das eigentlich. Ja. Oder was meinst du direkt? Wie ich mir gehen?
Ich habe mich auch gerade gefragt, wenn du gar nicht weißt mehr irgendwie, wo sie lebt und so weiter. Das heißt also, der Kontakt ist irgendwann wirklich komplett eingeschlafen und du hast im Moment überhaupt gar keine Ahnung, wo sie sich aufhält, ob sie vielleicht noch irgendwo in der Klinik ist, ob sie wieder einen ganz normalen Alltag führt, das weißt du alles gar nicht.
Richtig, genau. Also ich weiß, also sie schickt mir ab und zu Pakete. Auf den Paketen steht zwar die alte Hausnummer oben, da wo wir gewohnt haben, weil wir da ein Haus gebaut haben. Mein Vater halt danach gegangen ist sozusagen, also wir ein Haus gebaut. In der 1,5 Jahre sind wir gewohnt und sind dann da wieder abgehauen. Also nicht lange für ein Haus bauen. Denkt man schon, da lebt mein Leben lang drin, aber war wohl nicht so. Und die Adresse gibt es halt immer noch an, aber ich weiß nicht, ob sie da wohnt.
warum fährst du nicht einfach mal vorbei, wenn dir das eigentlich so wichtig ist, sie wiederzusehen?
Weil ich von ihr weiß, dass sie meistens, also weil sie da zu alleine ist und sie von da nirgendwo irgendwie Kontakt hat, irgendwo hinzukommen mit Auto, also sie hat ja kein Auto mehr. Sie hat ja mit mir einen Autounfall gehabt, zwischenzeitlich nochmal. Und
was ist da passiert?
Wir waren kamen von der Therme, also von ja, von dem Schwimmbad, wo eine Quelle gibt halt, wo es warmes Wasser gibt und so. Und sind dann Richtung zu meiner Heimat gefahren, also wollte ich mich zu meinem Vater bringen. Und da hatten wir dann auf dem Rückweg einen Autounfall. Ja, sind wir halt in ein Auto reingefahren. Mhm. Waren wir halt im Krankenhaus gewesen und dann wurden wir da abgeholt.
Ich meine, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich dann auch, wenn ihr euch ja 8 Jahre nicht gesehen habt, sehr, sehr lange her. Vielleicht hat sie ja auch heute schon wieder eins.
Also nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ob sie eins machen darf nochmal. Das ist ja die Sache. Oder ob sie das Geld für die Führerschein hat, weil sie ist Frührentnerin, das weiß ich zumindest. Also ein paar Sachen weiß ich, aber nicht viel. Sie lebt halt auch entweder bei meinen Tanten oder in der Klinik oder so, weiß ich nicht, wo sie gerade ist. Vielleicht hat sie auch eine andere Wohnung oder so.
Müsstest du das nicht aber eigentlich auch vielleicht über das Jugendamt zum Beispiel, die also ja erstmal den Kontakt auch irgendwie untersagt haben, rausbekommen können, wo deine Mutter lebt? Und wenn nicht, dann zumindest irgendwie erstmal so die bekannten Adressen abfahren. Vielleicht würde dich ja auch dein Vater da irgendwie unterstützen, dass der sagt, so, ich stelle jetzt mal das Auto zur Verfügung oder ich fahre halt selber und fahre dich rum und dann schauen wir mal. Oder ist das schwierig?
Also, schwierig. Mein Vater ist halt nicht gut zu sprechen eigentlich auf sie.
Warum?
Und wegen so ein paar Sachen, ja, zum Beispiel auch und was da so passiert ist. Und also für ihn war das halt nicht so, also sie war zwar für mich da, hat viele Sachen mit mir gemacht, aber so was Wichtiges sozusagen hat sie nie so gemacht, Termine wahrgenommen oder so. Hat sie eigentlich, hat mein Vater mal machen müssen oder so.
Aber dazu war sie ja ganz offensichtlich auch eben nicht in der Lage, ne? Weil sie ja scheinbar krank war.
Ja, genau. Mhm. Aber sie hat ansonsten hat sie mit mir alles unternommen, was so ging. Wir sind mal da in den Park gefahren oder da zum Zirkus oder da irgendwo ins Schwimmbad oder so. Mhm. Also was kann sie halt machen, aber manches ging nicht, keine Ahnung. Ja, die abklappern halt, kann man machen, aber ich muss morgen zum Jugendamt. Also mal sehen. Seitdem
hast du auch so ein, bisschen Angst auch vor der Situation, sie wiederzusehen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also bräuchte ich nicht. Ich brauche keine Angst haben vor ihr oder vor der Situation, was da kommt.
Warum bist du denn den Schritt noch nicht gegangen, einfach mal zu fragen oder vorbeizuschauen?
Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich glaube, also alles, was ich so... Ich habe einfach gerade andere Sachen im Kopf als das. Aber das ist halt auch ein Problem, was ich habe. Also ich habe, meine ersten Probleme sind, dass ich nächsten Monat keine Wohnung habe, Hartz IV beantragen muss, erstmal bei Freunden lebe oder, wie nennt man das, Obdachlosenheim. Und ja, also da habe ich glaube ich erstmal andere. Hat er mich rausgeworfen. Also der hat gesagt, ja, jetzt werden wir fliegen, hat mich aus dem Nest geworfen und jetzt muss ich alleine klarkommen. Und weil ich wohne noch bis jetzt auf der Arbeit von mir, die aber dann 2 Wochen endet und dann muss ich zusehen.
Aber warum hat dich denn dein Vater rausgeworfen? Also warum hat er nicht zumindest irgendwie so lange gewartet, bis du zum Beispiel eine Wohnung gefunden hast? Ist ja, man kann ja ruhig durchaus vielleicht auch dem Sohnemann mal ein bisschen Beine machen, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber
ja.
Ist da irgendwas vorgefallen zwischen euch, dass er sich da vor die Tür gesetzt hat?
Also ist das schon. Aber seitdem ich jetzt 18 bin, kann ich nicht sozusagen für die Tür sitzen, eine Art. Früher schon. Also ich war mit meiner Stiefmutter da beim Jugendamt gewesen und sie hat es so begründet, dass ich jetzt gehen muss, weil sie hat Angst vor mir, meine Eltern, und die schließen ja, also mein Bruder hat damals schon und meine Eltern immer die Schlafzimmertür abgeschlossen, weil sie dachten so, dass ich da nachts reinkomme und die absteche oder so.
Warum haben sie das gedacht?
Warum? Weil ich vor 3 Jahren, wo ich mal einen Wutausraste hatte, weil ich ADHS habe oder hatte, mal mit einem Messer, was neben mir lag, einfach mal auf meine Stiefmutter geworfen habe. Sie aber nicht getroffen habe oder so, sondern das war vor 3 Jahren. Jetzt habe ich meine Wutausbrüche unter Kontrolle gebracht, weiß, wie ich das hinkriege, dass ich nicht mehr ausraste und sozusagen selber entscheiden kann, jetzt komme ich runter erstmal und bleib erstmal ganz ruhig und raste jetzt nicht aus vollkommen. Ja, und das trägt sie mir halt immer noch nach.
Ich meine, natürlich ist das für sie bestimmt auch bedrohlich gewesen, selbst wenn deine Absicht nicht war, sie zu treffen, ist das natürlich auch was, was unter Umständen Angst macht.
Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall.
Trotzdem ist es natürlich eine heftige Reaktion, irgendwie dich da vor die Tür zu setzen. Und du jetzt eigentlich gar nicht so richtig weißt, wohin, ne?
Ja, gar nicht. Also
ist deswegen vielleicht auch der Wunsch gerade noch so ein bisschen größer, irgendwie deine Mutter wiederzusehen oder auch die Sehnsucht da?
Also vor allem so, also ich könnte auch dann wohnen. Also ich hätte dann wieder irgendwie nächstens halbwegs einen Wohnplatz, wo ich wenigstens erstmal wohnen könnte.
Könntest du dir vorstellen, jetzt so mir nichts, dir nichts, auch mit deiner Mutter wieder in einem Haushalt zu wohnen? Ich meine, ihr habt euch ja tatsächlich 8 Jahre nicht gesehen und 8 Jahre jetzt mal zurück, du bist 18, das ist ja so eigentlich vielleicht auch die prägendste Zeit, ne? Man wird ja irgendwie, man wird erwachsen, man wird ja nochmal ein anderer Mensch auch.
Na klar, also ich denke mal schon, also es wäre einfach, also für mich war es ganz einfach, also ich müsste natürlich wissen, wo sie wohnt, also ich würde lieber da in meiner Heimatstadt bleiben, in Lübben erstmal, also Heimatstadt, da wo meine Heimat ist sozusagen, sage ich jetzt mal. Aber ich kann halt nicht sagen, ob sie jetzt noch in Trachhausen wohnt, da wo wir mal gewohnt haben, oder in den Dörfern, wo meine Tanten wohnen oder so. Also da müsste ich das erstmal rausfinden.
Hättest du nicht auf der anderen Seite, jetzt wo du diese Geschichten auch kennst über deine Mutter, so ein bisschen Sorge? Also auch irgendwie um dich? Oder weil du sozusagen auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen weißt, wie schwierig das mit einem selber vielleicht auch manchmal sein kann, hast du da gar nicht so die Ängste davor, dass deine Mutter dir vielleicht irgendwie auch was tun könnte oder so? Oder?
Ich glaube, sie hat, glaube ich, nur so eine Drohung gemacht, weil sie die Vermutung hatte. Oder sie hatte sozusagen, für ihr war es ganz bewusst gewesen, dass mein Vater fremd geht sozusagen und weil er immer so lange auf Montage ist oder so. Und dachte das halt und hat damit gesagt, wenn er nicht zurückkommt sozusagen, dann habe ich keine Lust mehr zu leben, so als Endeffekt so als Erpressung sozusagen. Komm zurück oder wir sind nicht mehr da. So eine Art. Ja, also es war, glaube ich, nur
Und wie findest du das?
Also nicht ernst gemeint, glaube ich, von ihr. Wie ich das finde? Ich glaube, das hat alles kaputt gemacht. Also im Endeffekt hätte sie das nur so nicht gesagt oder so, dann wäre es ganz anders gelaufen.
Glaubst du, wenn sie das nicht gemacht hätte, wärt ihr heute vielleicht noch eine Familie?
Kann ich jetzt nicht unbestimmt mehr. Kann gut möglich sein. Also es hätte sicherlich vielleicht ein paar Jahre länger gehalten. Aber dann wäre es jetzt nicht so, wie es ist. Und ja, also kann ich nicht sagen. Also sicherlich wäre vielleicht ein bisschen länger gewesen, die Beziehung. Weil dann war ja verheiratet, dass sie länger verheiratet gewesen sind, auf jeden Fall dann. Aber ob das jetzt noch gehalten hätte, kann ich nicht sagen.
Wie ist denn das heute jetzt so? Dein Vater hat ja ganz offensichtlich wieder eine neue Frau, hat neu geheiratet. Ist das für dich nochmal auch eine richtige Familie geworden? Also ist auch irgendwie deine Stiefmutter für dich so zumindest irgendwie so eine Mutterfigur geworden, auch wenn sie natürlich nicht deine Mutter ist, so wie eigentlich deine richtige Mama, sage ich mal, die du jetzt so lange nicht gesehen hast. Aber hat sich so ein Familiengefühl da nochmal eingestellt?
Gar nicht. Also überhaupt nicht. Also ich glaube auch sehr viel daran schuld, dass das nie was geworden ist irgendwie. Ich habe mich darauf nicht eingelassen, ganz einfach. Also so, ich habe zwar versucht, irgendwie so gut zu heißen, so dass es irgendwie halbwegs klappt, aber es war irgendwie nie ein Familienfeeling da gewesen, auch nicht zu Weihnachten oder so, gab's nicht. Also es gab eigentlich von früh bis abends, ich weiß nicht, wo ich zur Schule gegangen bin, es gab früh, wenn wir aufgestanden sind, gab es schon den ersten Streit, also immer. Und also ich bin froh schon, dass ich da irgendwie weg bin. Es gibt jetzt nicht mehr so viel Streit und ich habe jetzt ja meine Ruhe gefunden und also Familienfeeling gab es da nicht. Wissen so zwischen meinem Bruder, also mit meinem Halbbruder, glaube ich, ist das denn, von meiner Stiefmutter der Sohn, mit dem verstehe ich mich ganz gut, der hat mir auch viel geholfen und so. Und auch wenn es Probleme gab zu Hause oder so, oder ich Probleme hatte, so, hat er versucht, immer für mich da zu sein und ja.
Liegt es einfach daran, dass auch diese neue Frau eben nicht deine Mutter war oder auch deine gefühlte Mutter war und du deswegen auch so ein bisschen diese Familie abgelehnt hast?
Ja, war halt nicht meine gefühlte Mutter und ich, klar, werde ich nie als richtige Mutter wahrnehmen. Aber ich glaube, sie hat es auf jeden Fall schon gut versucht, irgendwie mit mir klarzukommen. Und also das habe ich jetzt erst eingesehen, so eine Art. Also früher nicht, früher habe ich mich da total gegen gewehrt und so. Aber jetzt mittlerweile sage ich mir so, sie hat mir auf jeden Fall, damals, wo ich da angekommen bin, brauchte ich auf jeden Fall viel Hilfe. Auch viel in schulischen Sachen lernen und sowas, weil ich die da einfach noch nicht hatte. Und da hat sie mir auf jeden Fall immer viel geholfen und damit ich so auf den Weg komme, auf den richtigen Weg, aber den irgendwie nie richtig gefunden habe, so wie man sieht. Und ja, ich hoffe, das wird noch.
Glaubst du, wenn du wieder Kontakt mit deiner Mutter hast, dass sich dann auch so dieses Puzzlesteinchen so ein bisschen wieder fügt, dass du das Gefühl hast, so, ich bin dann komplett und dann geht vielleicht auch wieder sozusagen der richtige, der gute Weg weiter?
Also der gute Weg vielleicht nicht ganz, da muss ich selber noch viel arbeiten dran. Aber es würde auf jeden Fall ein Stück zu dem Weg schon mal sein, den ich gehen werde. Also auf jeden Fall. Das wäre so ein Stein, den ich da wegräumen könnte und einen Weg frei machen könnte. Es mir einfach einfacher fallen würde, manche Sachen dann.
Was würde dir denn einfacher fallen?
Ich könnte auch mal zum Beispiel zu meiner Mutter fahren und da einfach mal ein Wochenende ruhig machen und mit ihr was unternehmen oder so, bei ihr mal wohnen, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den nächsten Wochen wird. Und dass ich auch noch einen zweiten Halt habe bei meinem Vater. Also ich treffe ihn mal morgen zwar morgen mit dem. Also ich liebe ihn auch noch und er liebt mich auch noch, hoffe ich doch zumindest. aber es war halt für die irgendwie schwierig, also in den letzten Zeit so mit mir klarzukommen. Und ich hoffe doch, dass ich da so ein bisschen Halt von meiner Mutter noch bekomme oder so. Auch wenn sie irgendwie psychisch nicht viel Halt geben kann, aber dass sie halt wenigstens da ist, also dass ich weiß, ich kann auch mal zu ihr hingehen oder so. Das ist mir auch wichtig. Und was mir dann noch wichtig wäre, wegen meinen Eltern gerade, dass ich meine leiblichen Eltern kennenlerne und mal gucken, wie die so sind.
Das heißt also, abgesehen von deinem... Also dein Vater ist auch dein Adoptivvater, ja?
Genau, richtig.
Also abgesehen von deinen Adoptiveltern, hast du auch zu deinen richtigen Eltern noch nie Kontakt gehabt?
Ja, noch gar keinen, ja.
Also das wäre jetzt eigentlich auch so gerade mit 18 das Alter, ne, wo man oder wo du dich dann zumindest rechtlich gesehen ja auf den Weg machen dürftest, um zu gucken. Wie findet das jetzt speziell jetzt auch dein Vater, wenn du sagst, ich würde eigentlich gerne meinen leiblichen Eltern kennenlernen?
Also von der Sache findet er das ganz cool, weil er selber Adoptivkind ist.
Ah.
Ja, so wie seine Schwester auch. Seine Schwester wurde auch adoptiert. Ja. Und er hat auch seine richtige Mutter mal kennengelernt. Und das war von seinem besten Freund, die Mutter. Die hat im gleichen Wohndorf gewohnt wie die.
Weißt du zumindest da, wo deine Eltern oder deine leiblichen Eltern eigentlich sind? Oder müsstest du dich da ähnlich wie jetzt mit deiner Adoptivmutter auch erstmal auf die Suche und auf die Reise begeben, die ausfindig zu machen?
Ich müsste einen Antrag ans Jugendamt in Cottbus stellen, weil ich in Cottbus geboren bin. Und dann müssten die rausfinden, ob die da noch wohnen oder welchen Wohnort die haben. Und dann werde ich da zum Gespräch geladen. Und dann wollen die rausfinden, mit was für ein Urteil ich da rangehe, wenn ich die sehe. Ob ich da schon genaue Bilder habe von denen, wie die aussehen sollen, wie die sein müssen und sowas. Oder ob ich da mit einer Egalhaltung rangehe sozusagen und mich einfach überraschen lasse. Weil die meisten, die das machen, also gehen mit so einer Haltung schon ran, wie die aussehen sollen, was die machen so ungefähr und denken immer drüber nach, was wir machen, was machen meine leiblichen Eltern und wie sind die so. Und machen sich viel zu viel Gedanken darüber und sind im Endeffekt einfach nur enttäuscht, wenn die sehen. Und dann haben sie einfach keine Lust mehr darauf. Deswegen mache ich mir gar keine Vorgedanken einfach.
Sind deine leiblichen Eltern aber auch was du vermisst hast? Also auch wenn das vielleicht eher so ein unbestimmtes Gefühl ist, aber...
Eher was ich suche, ja. Glaube ich eher. Also vermissen, ich weiß nicht, also ich glaube, ich suche irgendwas, was mir fehlt, so, ja. Ist ja, wenn man was vermisst, fehlt dem ja irgendwas. Und so ähnlich ist das auch, ja.
Hast du das Gefühl, du suchst so ein bisschen nach Erklärung?
Ja, das auch, also klar. Ich will auch gerne wissen, wo ich herkomme, was für Wurzeln ich habe oder so. Vielleicht tun sich da auch andere Wege auf, weiß ich nicht. Man kann ja sich so ein paar Türen offen halten, mal da mal kennenlernen und mal gucken. Und vielleicht kann man da noch andere Kontakte knüpfen. Wenn die das überhaupt wollen, das ist halt die Sache. Mhm. Das weiß ich ja gar nicht.
Glaubst du, das würde auch die Beziehung nochmal zu deinen Eltern und speziell vielleicht auch nochmal zu deiner Adoptivmutter, wo ja jetzt sehr, sehr wenig, beziehungsweise im Moment ja eigentlich gar kein Kontakt besteht, nochmal verändern?
Ja, also denke schon.
Was würde da passieren?
Also ich glaube nicht viel, aber was könnte passieren, wäre ich glaube nicht, dass das meine richtigen Eltern so werden, aber dass ich die so als, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie ich die annehmen könnte, als was für ein, als das dann eher so, als wären das Familienmitglieder zum Beispiel, könnte ich die vielleicht annehmen. Mhm. Wäre für mich, glaube ich, einfacher, als dass es wirklich meine leiblichen Eltern sind. Und dass ich halt öfters dann bei denen bin, weiß ich nicht, mich auch mal mit denen treffe oder dir was machen. Wird sich alles ergeben, so hoffe ich doch.
Aber ich erkenne da, ich habe ja eingangs zur Sendung schon gesagt, wir wollen über Vermissen und auch so über Sehnsucht reden. Schon irgendwie so eine Sehnsucht nach so einer Vollständigkeit vielleicht und so auch eine Sehnsucht nach einer richtigen ganzen Familie.
Ja, ich brauche einfach viel Halt jetzt in der Zeit. Also ich muss jetzt so viel durchstehen, muss jetzt sehr viel irgendwie erledigen, viel machen, damit ich irgendwie noch halbwegs mein Leben auf die Reihe kriege. Und
was ist denn bislang schiefgelaufen? Erzähl mal.
Was ist so schiefgelaufen? Also ich bin jetzt rausgeflogen. Warum war ja die Sache wegen meiner Stiefmutter, weil die Angst vor mir haben und so. Mhm. Und
okay. Aber ja. Dann wird ja bestimmt, also ist da nicht schon auch vielleicht vorher mal was schief gelaufen oder war das jetzt so der einzige triftige?
Nee, also die Sache war die, meine Eltern mögen nicht, dass ich kiffe und ich mache das nur mal gerne und kann das halt nicht verstehen, warum ich das mache. Und dann sollte ich vom Arbeitsamt sollte ich eine Reha-Ausbildung machen, das ist eine Maßnahme für Jugendliche, die es etwas schwieriger haben, eine Ausbildung zu suchen, also ein paar Probleme haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Feinmotorikfehler und eine Koordinationsschwierigkeit, also komme mit Händen und Füßen und so nicht klar und mit den Augen halt nicht, kann das halt nicht so gut koordinieren. Und bräuchte dafür eine extra Ausbildung, die extra geschützt ist. Dafür muss ich aber drogenfrei sein. Und dazu muss ich dann zum Psychotherapeuten gehen, dort Drogentest machen und zur Suchtberatung gehen und da irgendwie alles klar läuft. Aber ich irgendwie das nicht gemacht habe. Also ich habe zwar Drogentest gemacht, war bei der Suchtberatung, hab's aber nicht eingehalten einfach. Und jetzt ist das dahin geflogen und jetzt muss ich nächste Woche oder morgen, wenn ich dann wieder in Lümmen bin, muss ich zum Arbeitsamt gehen, muss da einen Hartz-IV-Antrag stellen, für den nächsten Monat. Mhm. Muss morgen auch zum Psychotherapeuten, dort wieder meinen Drogentest machen. Dann muss ich zur Suchtberatung morgen zwar auch nochmal gehen, obwohl das sich schon irgendwie alles erledigt hat.
Machst du gerade eine Therapie oder gehst du nur eben zu diesem Test?
Ja, genau.
Und dann gucken wir mal weiter, sozusagen, wenn du clean bist, können wir auch eine Therapie machen.
Eine Therapie ist bei mir nicht nötig. Also, würde nichts bringen, weil ich einfach nicht süchtig bin.
Naja, es geht ja nicht nur um die Drogen, sondern eine Therapie bringt eigentlich immer in vielen Fällen erst was. Also wenn man auch an anderen Problemen arbeiten möchte, wenn jemand also keine Drogen nimmt oder nicht mehr nimmt, weil natürlich die Drogen auch die eigene Wahrnehmung und dessen, wie man sich auch so verhält, verändert. Und es gibt ja scheinbar durchaus einige Dinge, irgendwie auch in deiner Vergangenheit mit deiner Mutter vor allen Dingen auch, die dich ja schon durchaus vielleicht auch geprägt haben, wo man was aufarbeiten könnte.
Ja, also deswegen will ich auch, also meine Familienhilfe, ich habe in der Familienhilfe, kriege ja auch bald in 2-3 Monaten gesetzlichen Betreuer. Die hat gesagt, dass ich, oder hat zum Sozialamt gesagt, dass ich am besten eine Maßnahme machen will, und zwar eine Maßnahme für mich sozusagen, dass ich in psychologischer Behandlung bin, und zwar in Form einer Therapie. Also wirklich therapeutisch behandelt werde dann, um bestimmte Sachen zu klären und wieder irgendwie das Fluss des Lebens dabei zu sein, irgendwie halbwegs. Das schaffe ich gerade nicht. So irgendwie ganz bei der Sache zu sein.
Warum fällt dir das so schwer?
Ich lasse oft Sachen liegen, also ich mache die einfach nicht. Ich schieb das immer raus und sag mir immer so, ach, das hat mal Zeit, und dann ist die Zeit vorbei, und dann scheiße, dann ist alles verkackt schon wieder. Und ich weiß nicht, ich lebe so immer in den Tag hinein ganz einfach. Denke mir so, ach, der Tag ist schön und der nächste wird auch schön, und dann ist mir alles egal erstmal. Also ist irgendwie schlecht. Also habe ich so mitbekommen, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich auf jeden Fall was ändern, sonst geht das so nicht weiter.
Wenn ihr vielleicht auch für den Dirk ein paar Tipps habt, wie der das alles besser auf die Reihe kriegen könnte, vielleicht wart ihr ja schon mal in einer ähnlichen Situation, dann könnt ihr anrufen im Blue Moon bei Fritz 0331 70 97 110 ist die Nummer hier zu mir ins Studio.
Fritz.
Theresa Sickert, Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Wir reden immer noch über das Vermissen und auch über Sehnsüchte. Und bei mir ist immer noch Dirk in der Leitung. Dirk hat so einige Päckchen mit sich rumzutragen. Seit 8 Jahren kein Kontakt mehr mit der Adoptivmutter. Auch ja, eben sowieso von Adoptiveltern, und jetzt, wo du 18 bist, willst du ja auch eigentlich ganz gerne mal die richtigen Eltern irgendwie kennenlernen, und auch noch zu Hause gerade rausgeflogen. Also Dirk, du hast schon eine Menge auf jeden Fall mit dir rumzutragen.
Ich habe auch schon eine Menge erlebt, eine Menge Erfahrungen gesammelt, auf jeden Fall. Und ja, das finde ich krass und echt schwierig, manchmal da irgendwie durchzukommen und durchzuhalten.
Aber hast du denn gerade Lust darauf, dass das auch irgendwie besser wird? Und glaubst
also,
du da auch dran?
Ich will einfach gar nicht, dass es schlimmer wird. Also deswegen glaube ich, muss ich das einfach machen. Also wenn ich jetzt nichts weiter machen würde und das so lassen würde, dann würde, glaube ich, alles noch schlechter werden, und ich würde, glaube ich, in der Gosse landen oder so. Nee, da habe ich keine Lust drauf.
Warum glaubst du, ist das so weit gekommen, wie das jetzt gerade ist?
Warum ich glaube, für mich, also wie soll ich das erklären? Also ich könnte jetzt ganz einfach viele Sachen erklären. Und zwar, warum das so gekommen ist, ist für mich einfach zu erklären, weil ich mir so meinen eigenen Glauben darauf gebildet habe, auf der Scheiße, die mir bis jetzt passiert ist. Und da habe ich mir so meinen eigenen Glauben gefunden, der mir einfach auf meinen Weg stützt und mir sagt, ja, das schaffst du, das siehst du durch, und das wird schon irgendwie klappen. Da habe ich mir so meinen Glauben gefunden und denke mir so, dass ich sozusagen im früheren Leben einfach Kacke gebaut habe und die jetzt ausbügeln muss. Und so lange, ja, bis es halt wieder besser wird.
Vielleicht kann dir der Kai helfen. Kai hat nämlich gerade hier angerufen und hat vielleicht was dazu beizutragen. Guten Abend, Kai.
Hallo.
Hallo.
Also ich habe jetzt die letzten 2-3 Minuten nicht ganz so mitgekriegt, aber ich sag mal, es ist gerade beim letzten Anruf, wo er halt das Ding in Sachen Drogen halt und die Eltern verstehen es halt nicht wirklich. Das Problem habe ich selber mit dran, muss ich gleich sagen. Und ich will aber auch nicht ohne, ich kann wirklich nicht ohne. Ich bin mittlerweile aber auch schon so weit, dass ich sage, okay, ich könnte mal eine Therapie gehen. Aber es würde mir wahrscheinlich nicht wirklich was bringen, weil mein Wille einfach, mein Ich mir selber sagt halt, das ist nicht das Problem jetzt einfach irgendwo. Ich sag mal, ich habe kein Problem mit Drogen, ich habe kein Problem mit Alkohol, aber halt, ich krieg mein Leben trotzdem nicht auf die Reihe. Und macht es halt ein bisschen schwierig, sag ich mal. Im Endeffekt muss man versuchen, halt wirklich seinen eigenen Weg irgendwo zu finden. Das ist halt natürlich der heutigen Gesellschaft wirklich sehr, sehr schwer, habe ich festgestellt.
Halten dich, euch, aber vielleicht nicht auch gerade die Drogen so ein bisschen davon ab, irgendwie den Weg ins Leben zu finden? Natürlich macht das kurzfristig gesehen erstmal so ein bisschen die Sache einfacher, ne? Weil man betäubt sich ja auch eben so ein bisschen, aber macht nicht vielleicht genau die Taubheit auch genau das, dass man so ein bisschen lethargischer vielleicht ist, die Dinge nicht so anpackt, wie man sie anpacken wollen würde?
Ja, vielleicht unter Umständen, das mag vielleicht nach außen hin so. Also ich habe wirklich Tage da, also was ist Tage, das sind Wochen halt wirklich, wo ich wirklich 4, 5, 6 Wochen halt nüchtern bin, wo ich den Alkohol trinke, wo ich viele Drogen nehme und wo ich dann irgendwann sowas von überschnappe, wo ich sage, ey, entweder gehst du jetzt echt in Therapie drin oder du rufst einfach mal einen Joint, nimmst sie zurück und die ganze Welt sieht halt komplett anders aus. Und morgen ist komplett alles anders. Es ist ja halt nicht immer so, dass man sich versucht zu verstecken oder irgendwas. Man versucht halt einfach nur mit den eigenen Strapazen, wenn man selber momentan aufgebürgt hat, klar zu werden, jetzt einfach irgendwo. Es ist manchmal sehr schwierig. Mein bester Kumpel zum Beispiel, jetzt ist letzte Wochenende, mein angeblich bester Kumpel kam an und weil ich mich halt wieder mal versteckt habe, ich wollte mein Telefon einfach nicht mehr anschalten, ich habe die Schnauze voll gehabt, weil einfach zig Anrufe reingekommen sind und ich wollte einfach meine Ruhe haben, es war Wochenende. Und ja, kam natürlich mein Kumpel vorbei und was hat er natürlich gemacht? Er hat mich vor versammelter Mannschaft runtergeputtert bis zum Geht nicht mehr. Macht das wirklich ein bester Kumpel normalerweise, sage ich mir, das ist kein bester Kumpel für mich. Absolut nicht mehr.
Warum hat er dich denn rund gemacht?
Warum? Weil ich mich nicht gemeldet habe, ganz einfach und so. Ich habe mich vor ihm immer einen Arsch gerissen. Er hat kürzlich mein letztes Handy gekriegt, weil ich mir ein neues gekauft habe. Und ich bin eigentlich normalerweise auch immer wirklich für ihn da in dieser Situation. Aber so wie irgendwas von seiner Seite her schiefläuft mit mir, bin ich natürlich der letzte Buhmann. Und das ist natürlich auch, das frisst mich natürlich tierisch auch dermaßen offen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich wieder anfange, mich hinzusetzen und sage, ach ja komm, ruf erstmal eben, damit du erstmal klarkommst drauf und so. Ich habe manchmal wirklich Gedanken, wo ich eigentlich sage, ey, Junge, ich könnte Dinge antun. Ach naja, okay, das ist ein bisschen breit. Ja, manchmal ist es wirklich schwierig, sage ich mal. Aber ich habe mein Gewissen gefunden, sage ich mal, ab und zu mal ein bisschen Gras rauchen ist okay, muss ich ehrlich sagen. Jeder heutzutage trinkt Alkohol. Niemand hat was gegen Alkohol. Kein Mensch hat was gegen Alkohol.
Das würde ich jetzt aber nicht unterschreiben, Kai.
Ja, aber trotzdem, die wenigsten Menschen haben wirklich was gegen, also nicht viel gegen Alkohol zu sagen. Alkohol ist, glaube ich, eine härtere Droge als Kiffen, glaube ich sogar, finde ich.
Also ich würde jetzt natürlich zustimmen, dass Alkohol durchaus eine gesellschaftlich akzeptiertere Droge ist, als das irgendwie Kiffen natürlich ist. Aber ich kann auch sagen, ich hätte auch durchaus ein Problem damit, wenn also jemand in meinem bekannten Freundes Familienkreis also doch etwas zu häufig irgendwie zur Flasche greifen würde. Da kann ich nicht sagen, dass mir das dann egal wäre. Das wäre mir auch nicht egal.
Das ist so wahr. Aber ich sag mal, mir ist es lieber, dass die Leute sagen, okay, jetzt rufe ich mal einen Joint, mal abzuschalten irgendwo, anstatt sich anfangen zuzusaufen. Ich habe einige Kumpels, die mittlerweile in dem Status sind, so, die saufen sich zu teilweise, so, das ist der Plan, der Wahnsinn, so irgendwo. Und im nächsten Tag, die haben dieselben Probleme, irgendwo. Und
das ist, aber das ist doch mit jeder Droge so. Das ist doch immer nur so, dass am nächsten Tag sind die Probleme immer noch da.
Na klar, das ist immer so. Aber man sollte so lange, also ich finde, man kann Drogen nehmen, solange man im Leben klarkommt, halbwegs. Ich komme das zurzeit nicht hin, das ist das Schlimme. Und Finde eigentlich jeder Mensch, der irgendwie arbeiten geht, eine Arbeit hat, eine Wohnung hat, vielleicht sogar eine Familie, der kann das von mir aus machen, solange er wirklich sein Leben gut arbeitet, gut klarkommt und alles macht, kann er ruhig den Luxus sich gönnen, sowas zu machen, finde ich. Aber solange man hat dann noch nicht so richtig seinem Leben hineingekommen ist und weiß, wo es lang geht, dann sollte er erstmal seinen Weg finden, glaube ich. Und das ist bei mir noch nicht so irgendwie. Ja.
Ich würde gerne mal die Annette dazu holen, weil auch die Annette, die hat für dich, glaube ich, noch ein paar Worte, Dirk. Hallo, Annette.
Hallo.
Hallo. Erzähl, was hast du auf dem Herzen?
Also, ich höre schon eine ganze Weile zu, dem Dirk. Und mir fällt eins, was ganz, ganz Wesentliches auf. Er redet die ganze Zeit von seiner Schuld sozusagen. Also, und ich denke, da ist ein Fehler, weil er hat Dinge erlebt, die mit einem gestörten Urvertrauen zu tun haben, nämlich, dass seine Eltern nicht da sind, sprich dann sogar noch die Pflegeeltern auch verloren. Und ich finde, es ist von den Pflegeeltern ein ganz, ganz doll falscher Weg, ihn jetzt rauszuschmeißen, wobei, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass es rechtlich auch nicht okay ist. Ich finde, man sollte aufhören, ihn als Schuldigen hinzustellen. Er ist nicht schuld, weil seine Eltern Fehler gemacht haben. Punkt.
Richtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber die Schuld wird mir zumindest immer zugeschrieben und mit genau, der Schuld bin ich halt immer aufgewachsen. Mit der Schuld bin ich auch immer aufgewachsen und genau. Da auch die Gesellschaft sicherlich. Also die Gesellschaft hat sicherlich auch dazu beigetragen, weil ich sicherlich auch ein bisschen Mobbingopfer war in der Schule. Und ja. Da ist ich halt ein bisschen so. Also ja, wirklich. Also ich war so an fast allen Sachen war ich immer schuld irgendwie. Also
ja, mir
wurde
immer
irgendwie. Genau. Jetzt irgendwas schief, bin ich schuld.
Weil es natürlich ganz, ganz einfach ist, als Außenstehender. Sehen viele Leute nur, er funktioniert nicht so, wie die Gesellschaft sich das wünscht. Also gibt es eins drauf.
Genau.
Und aber mal zu schauen und zu gucken, warum funktioniert derjenige nicht? Hättest du jetzt angenommen einen Diabetes und würdest umfallen an der nächsten Ecke, würde ein Krankenhaus kommen und dich behandeln, also ins Krankenhaus bringen und behandeln. Du hast psychisch Dinge durchgemacht, sage ich mal, die dazu geführt haben, dass dein Wesen darauf reagiert. Sagen wir es mal so, ich bin ja kein Psychologe. Aber das sind Dinge, da kannst du nichts dafür. Und diese ganzen Folgen, die sich dort zeigen, gibt man dir als Schuld. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Und dagegen musst du auch, denke ich, auch lernen zu sagen, stopp, bis hierher, das ist nicht meine Schuld. Und also diese Schuld auch ein bisschen von dir weisen. Lass dir nicht so viel gefallen. Lass dich nicht mit 18 von deinem Vater rausschmeißen. Ich glaube, er darf das nicht.
Ach, nee, soll er machen. Aber der Vorteil ist jetzt einfach, wisst ihr, so, er steht nicht mehr unter dem Druck. Er kann sein eigenes Leben aufbauen. Es ist, ich muss ehrlich sagen, als Anführungsstrichen Kiffer ist es halt wirklich schwierig unter Umständen wirklich sich sein eigenes Leben aufzubauen. Aber ich sag mal, es ist doch einfacher als wie unter als Alkoholiker, sag ich mal so irgendwo. Weil man kann das alles irgendwo kontrollieren. Ich habe selber damals, muss ich ehrlich sagen, meinen Führerschein vor und alles. Ich habe die ganze Sache irgendwo, musste auch irgendwo anfangen, das alles zu kontrollieren, die ganze Sache. Und ich würde nie im Leben würde ich aufhören zu rauchen, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich ein Ding. Ich liebe meine Joints und aber ich muss es halt mittlerweile ist es halt so, ich muss es halt kontrollieren. Ich kann halt nicht jeden Tag rauchen, das ist natürlich mir klar. Und ich beschränke es mittlerweile aufs Wochenende, auf jedes zweite Wochenende, um mich halt wirklich ein großes Bein zu setzen. Das Schwierige ist dran, ganz einfach, keine Ausweichdroge zu finden, wie Alkohol unter Umständen. Aber das schaffst du auch. Das schaffst du normalerweise auch. Das ist kein Ding.
Es hat ja auch jede Sucht. Sucht heißt ja, kommt ja von Suche und ich denke, jeder, der versucht, ob das jetzt ein Joint ist oder was weiß ich, irgendwelche anderen Dinge oder Alkohol oder so, man versucht, die Realität ein bisschen zu mildern oder auszuschalten und dieses ganze Spektrum. Und also es hat einen Grund, warum du diese Entspannung mit diesem Joint suchst. Es hat einen Grund. Und ich glaube auch mit dieser mit dieser Maßnahme und Psychologen und so weiter, diese ganze Palette, man, du wirst immer weiter stigmatisiert irgendwo, finde ich nicht gut. Ich denke, es wäre doch bestimmt besser, so wie die Moderatorin schon so schön gesagt hat, da ist ein Grundproblem erstmal aufzuarbeiten, an dem du nicht schuld bist. Und nicht irgendwelche, schon wieder so eine Reglementierung, was der böse Dirk nun wieder anders machen soll. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg und du musst lernen, dich zu wehren. Du hast nicht dein Leben verfuscht, das waren deine ganzen Eltern, sage ich mal so.
Ja, also für mich ist das, also vor allem bei mir ist es auch schwierig, also ich kann auch keinen eigenen Haushalt führen, also noch gar nicht und mit Geld kann ich auch noch nicht so gut umgehen. Also für mich ist dann eher doch die Perspektive gesetzlicher Betreuer schon ganz gut und so erstmal betreutes Wohnen erstmal so reinkommen, so eine WG oder so, ist auch schon mal ganz cool so, damit ich erstmal so ein paar Erfahrungen sammle erstmal da drin, weiß nicht. Und angesetzt soll das sein vom Sozialamt erstmal für die nächsten 4-5 Jahre, was für mich übelst lange klingt, also wo man so denkt.
Ich glaube, das macht aber auch auf der anderen Seite auch gerade wenig Sinn, die Eltern zu verteufeln, weil natürlich ist es auch, kann man das auch als Chance begreifen, dass du jetzt raus bist und so ein bisschen deinen eigenen Weg gehen kannst, aber ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, jetzt die Eltern zu verteufeln, schon alleine, weil was ich raushöre, Dirk, du scheinst dir ja sehr eigentlich irgendwie eine Familie zu wünschen und du scheinst deine Familie, egal wie viel Probleme es da auch gegeben hat, ja sehr, sehr zu lieben. Und ich glaube, deswegen bringt Verteufeln keinen Sinn, sondern eigentlich mehr daran arbeiten, woran liegt es eigentlich, dass das auch in der Familie so schief gelaufen ist, was hat das mit mir gemacht und dann kann man auch mit den Eltern, glaube ich, nochmal ganz anders irgendwie drüber reden.
Ja.
Aber ich glaube, verteufeln wäre der falsche Weg.
Also, nee, verteufeln ist das falsch, das stimmt.
Also ich glaube, meine Eltern...
Dirk?
Ja, sag mal, Kai. Nee, Kai kann erstmal.
Ich sag mal, der geilste Spruch, den ich je in meinem Leben überhaupt mal gehört habe und überhaupt je mir verinnerlicht habe, ist es einfach, jeder ist das schicksalseigener Schmied, sag ich mal. Du kannst Scheiße bauen, wie du willst, irgendwo, oder was ist nicht so irgendwo. Du kannst da stehen, wie du willst. Ich habe mit meinen Eltern, die sagen, das ist das Problem, die tolerieren Drogen absolut überhaupt kein Glück. Und ich bin eigentlich immer so irgendwo, ich bin der Familie, ich war das hart, mehr oder weniger. Aber trotzdem, hier ist mein Weg. Ich war seit letzten 7-8 Jahren nicht mehr arbeitslos gewesen, ich halte mir den Arsch bis zum Nächsten mehr und trotzdem hänge ich den Schulden fest bis zum Nächsten mehr. Es gibt nicht alle Drogen, muss ich
sagen. Kai, irgendwie, ich verstehe dich zumindest gerade ziemlich schlecht. Versuch mal irgendwie vielleicht anders in deinen Hörer zu sprechen, also du bist gerade sehr schlecht zu verstehen.
Okay, ja, war es vielleicht ein bisschen laut gerade. Ja, aber es ist die Sache, es ist im Endeffekt, es ist wieder, muss aus seinem Leben zusehen, was er macht, ist einfach irgendwo und keine Person, keine andere Person kann überhaupt groß Einfluss darauf halt nehmen. Man ist halt immer selber der alten Schicksals lieb, wie es ihn hält und du kannst im Endeffekt das Älteste, was du machen kannst, ist einfach irgendwo den Leuten beweisen, den Leuten, die negativ sind, die da einfach sind, irgendwo irgendwas zu beweisen und einfach, dass du Spaß drauf hast, das einfach irgendwo. Und das hast du, kein Problem. Das hast du.
Kai, ich verstehe dich leider im Moment so schlecht. Ich würde mich erstmal für den Moment von dir verabschieden. Vielleicht kann mein lieber Redakteur Mario versuchen, dich nochmal anzurufen. Und wenn das dann besser klingt, dann können wir es nochmal versuchen. Aber ansonsten verstehe dich leider überhaupt nicht.
Alles klar, okay.
Kai, ich danke dir sehr für deinen Anruf.
Herzlichen Dank, bitte.
Tschüss. Jo, ciao. Dirk.
Ja.
Du wolltest eigentlich gerade auch was sagen. Ich vermute mal zu dieser Familienproblematik.
Ja, genau. Und zwar, also ich glaube, meine Eltern, also wir sind alle so ein bisschen schuld irgendwie. Also
vielleicht klammern wir für heute zumindest mal genau diesen Schuldbegriff aus und sagen einfach, wir haben da alle Teil dran.
Ja, wir haben also vor allen Dingen, also ich kann ja meinen Teil sagen, den ich zumindest weiß, den ich so mitbekomme von meinen Eltern zumindest. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe so meine eigenen Gründe so irgendwie. Aber sie meinten so, ich war halt nicht oft zu Hause mit 18. Ich war dann immer irgendwo draußen, hab dann irgendwo bei Freunden geschlafen oder so am Wochenende, weil ich war auch nur am Wochenende da. In der Woche war ich arbeiten und habe da auf meinem Hof gelebt.
Auf was für einem Hof hast du gelebt?
Ich mache ein freiwilliges ökologisches Jahr seit September 2013 und war da die ganze Woche über und musste halt, bin am Wochenende immer nach Hause gefahren. Und ja, dann habe ich halt öfters bei Freunden geschlafen oder so, weil Er dachte, ich muss, also leider mal an einem Stadtrand gewohnt, da musste ich immer sehr weit laufen, weil ich kein Fahrrad fahren kann, weil ich eine Gleichgewichtsstörung habe. Mhm. Und ja, da hatte ich meistens keine Lust und bin dann da geblieben und war meistens mein Eltern Bescheid gesagt, nicht immer, aber meistens versucht zumindest, dass sie wissen, wo ich bin halt. Und ja, jetzt, die wollten irgendwie Zeit mit mir verbringen, aber ich halt nicht mehr mit denen. Also das hätten sie eher machen sollen für dich. Mhm. War eher der Zeitpunkt in meiner Jugend gewesen, wo sie mal Zeit hätten mit mir verbringen können irgendwie oder sollten. Wo es aber irgendwie nie Zeit gab, weil mein Vater halt Montagearbeiter war und ich halt irgendwie sonst immer mit meiner Stiefmutter alleine zu Hause war und meine Stiefmutter aber nie für mich irgendeinen Ansprechpartner darstellte, ganz einfach, mit dem ich irgendwie reden konnte. Das waren immer meine Freunde gewesen und meine Freunde waren eher die, mit denen ich irgendwelche Sachen reden konnte. Aber meine Familie irgendwie nie. Mein Vater hat irgendwie nie Gefühle gezeigt oder zugelassen. Kam aus einer älteren Generation noch und also der redet auch nicht über Gefühle oder so.
Also kannst du das?
Ja, eigentlich ganz gut. Also ich bin schon, denk mal schon.
Weil eigentlich, also ich, zumindest das, was du jetzt so erzählst, da finde ich auch, dass du eigentlich relativ offen bist und auch gerade finde ich so mit 18 sehr gut über dich reden und auch vor allen Dingen reflektieren kannst.
Na, also das kann ich schon, das habe ich schon gelernt, ganz einfach. Glaube ich, habe ich schon die Erfahrung dafür gemacht, dass ich das kann. Mhm. Dafür war ich auch öfter schon bei Psychologen und sowas gewesen, also mit denen zu reden und weiß ich nicht, was ich mit da gemacht habe. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe den Sinn auch nicht verstanden, warum ich meine Eltern zum Beispiel zur, also meine Eltern haben sich getrennt gehabt, ja, und so danach, weiß ich nicht, wo ich in der 4., 5. Klasse war, in der 6. sogar war ich da, soll ich dann zu sowas hingehen, zu so einem Therapeuten, die mir dann erklären wollten, dass meine Eltern sich nicht mehr lieben und dadurch halt das gescheitert ist. Und dafür wollten meine Eltern halt Geld bezahlen. Ich das aber schon vorne begriffen hatte und dann einfach abgehauen bin. Hab denen gesagt, ja, ich habe keinen Bock hier drauf. Ich weiß das schon alles. Mhm. Und meine Eltern waren wirklich enttäuscht von mir, dass ich heute hingegangen bin. Wo ich mir aber dachte, hä, ihr bezahlt Geld dafür und wenn ich das schon vorher weiß und für mich das okay ist. Aber, also die dachten, das wäre mein Problem, was ich damals hatte. Aber mein Problem war, glaube ich, eher tiefer, also viel tiefer in der Psyche vergraben. Und das Problem finden, das ist echt schwierig. Und irgendwie mal rauszukatalysieren, da sind immer noch so Bausteine davor, die erstmal irgendwie weggeräumt werden müssten, um daran zu kommen.
Vielleicht kann dir Lars, der jetzt gerade angerufen hat, bei diesem Baustein helfen. Guten Abend, Lars.
Hallo Theresa, hallo Dirk.
Schieß los.
Ich erstmal vorweg wollte ich sagen, dass du eigentlich für deine 18 Jahre echt gut aufgeräumt klingst und auch nicht irgendwie, also auf mich nicht den Eindruck machst, als wenn du jetzt extrem orientierungslos bist. Das mal vorweg. Wirst du schon alles hinkriegen, bist seit 18. Und wenn du jetzt sagst, dass du 4 Jahre in betreutem Wohnen, dass es sich für dich unglaublich lang klingt, das wird, wie eben schon gesagt wurde, relativ schnell vorbeigehen. Zum Thema Kiffen, du sagst, dass dir das Spaß macht und dass du dir nicht vorstellen kannst, damit aufzuhören, hast du es zumindest vorhin gesagt, würde ich mir gar nicht so einen riesen Kopf machen, weil hör einfach auf, das brennt dir ja nicht weg, weißt du, du kannst ja jederzeit wieder anfangen, wenn du Bock drauf hast.
Also aber man hat auch meine Suchtberatung gesagt, also ich war bei Suchtberatung gewesen, die auch gesagt, na mach doch erstmal 1-2 Jahre Pause oder so und fang danach erst wieder an oder so.
Also. Ich würde mir da gar nicht so eine, weißt du, das Ding ist, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe früher extrem viel gekifft selber. Hatte vor 2 Jahren so ein heftiges Gesundheitsproblem mit einer Entzündung im Bauch, das war ganz knapp. Und zu der Zeit auch eine Trennung. Und habe in dem Zusammenhang irgendwann damit einfach aufgehört, weil es mir einfach, also ich habe so viel im Kopf gehabt, dass das einfach stark gebremst hat, mich mit den wichtigen Sachen auseinanderzusetzen. Und habe irgendwie aber bis heute eigentlich damit gar nicht mehr angefangen und habe auch irgendwann festgestellt, dass mir das auch überhaupt nicht fehlt, so, weißt du? Und habe einfach, weil das bei mir so viel war, also war halt ein heftiger Schicksalsschlag, habe ich mir auch eine Therapie gesucht. Und eine Therapie muss man nicht immer so sehen, dass du krank bist und Hilfe brauchst, weil ein Therapeut ist im Endeffekt nur jemand, der dir beim Sortieren hilft, weißt du?
Ja, richtig, klar. Also ich habe auch Freunde, die waren auch schon in Suchtberatung oder Therapies gewesen und sowas, ja.
Ja.
Und eigentlich gar nicht so schlimm, dahin zu gehen.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja nur so, also ein guter Therapeut ist ja auch keiner, der dann sagt, mach das oder mach dies. Wenn das anfängt, kannst du eh gleich wieder gehen. Sondern es ist eigentlich nur jemand, der sich anhört, was du halt so mit dir rumschleppst und der dir einfach mal hilft, das ein bisschen zu sortieren. So.
Ja, vor allen Dingen, aber du musst das selber dazu, also wirklich wollen, weil wenn du da nicht mitarbeitest, dann merken die auch, ja, du hast keine Lust dazu. Also genau. Man muss schon irgendwie sagen, ja, man muss schon ein bisschen mitmachen und so. Ja. Der Wille sollte schon da sein irgendwie.
Das ist ja, muss vor allem auch klar sein, dass du das ja nicht machst für den. So, weißt du,
ja, ich tue das für mich, damit ich mein Leben besser klarkomme.
Genau.
Und nicht alles vergesse und nicht alles mir egal ist und
genau.
Ich das auch mal wirklich mache.
Weil du hast auf jeden Fall einiges rumzuschleppen und es ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dir einfach mal irgend so neutralen, und weißt du, es muss ja auch nicht beim ersten Anlauf klappen. So. Kann auch sein, dass du mit dem Menschen einfach nicht klarkommst. Du musst ja erstmal rausfinden, was für ein Typ du da vor dir ist, ob du vielleicht besser mit einem Mann reden kannst, besser mit einer Frau reden kannst und so weiter. Und das, also ich hätte da würde ich mir gar nicht so riesig eine Platte machen. Also du klingst für mich so, als wenn du echt an einem guten Punkt bist, diese Dinge anzugehen, da hast du auch Bock drauf. Bleib geschmeidig und mach das, weißt du? Und also Alkohol, das ist ja nachgewiesen, dass man da körperlich abhängig werden kann. So vom Kiffen weiß ich nicht, ist glaube ich eher eine Kopfgeschichte.
Ja, richtig, genau.
Und grundsätzlich, Drogen sind, glaube ich, eigentlich immer erstmal Realitätsflucht, weißt du? Wenn man, also dieses Einkiffen und sich entspannen, ist so ein bisschen, und ich rede da wirklich aus Erfahrung, ich habe viel und lange gekifft so, und es ist einfach, ist so ein bisschen so ein Frönreden. Und das machen, das meine ich jetzt gar nicht so verurteilend, wie es klingt, weil ich selber das wirklich lange gemacht habe und ich das einfach von mir kenne. Das sind so Ausreden, weißt du, und dieses so Zurechtlegen, dieses Einrauchen und sich entspannen, ist im Endeffekt trotzdem seine eigene Realität, so den Rücken kehren und sich irgendwie vor die Tür setzen, Tür zu machen. Wenn man merkt, dass man einfach echt viel vor sich hat, dann ist es, die beste Droge ist einfach machen und merken, wie sich die Dinge lösen, so weißt du, wie du Orientierung kriegst und wie du echt einfach deinen Weg findest. Und wenn das klappt und aufgeht, wirst du merken, dass du vielleicht sogar gar keinen Bock mehr hast zu kiffen, weil diese Dunstglocke das Ganze dann auf einmal, wenn du so einen Run kriegst, machst du es einfach nur zäh, weißt du? Dann wird alles wieder langsamer, dann fängst du wieder an, irgendwo rumzusitzen, Tage zu verschwenden.
Und ja, ich meine, deswegen meine ich ja auch, ich habe auch vorhin extra gesagt, wenn man es machen soll, soll man damit klarkommen. Ja. Das meine ich damit. Also man sollte auch sein Leben auf die Reihe kriegen, dann kann man das machen. Also ich schaffe das halt zurzeit nicht und deswegen ist das schlecht, dass ich das mache. Und das sagen mir alle anderen auch, aber ich will halt irgendwie nicht aufhören, weil ich mir denke, ich mache das jetzt halt erst seit einem Jahr und mache das aber auch schon ganz gut eigentlich. Also
ja. Also ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, wirklich. Ich weiß, dass es nicht einfach ist so, aber das geht auch vorbei, weißt du? Such dir statt irgendwie eine andere Droge, such dir irgendwas, was dir Bock bringt, so, weißt du? Und sei es einfach spazieren gehen, so. Ich habe
in letzter Zeit auch richtig.
Ja, Sport machen ist auch cool, so, aber es kann auch was viel einfacheres. Also ich habe, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich hatte eine Entzündung im Bauch, hatte einen Darmdurchbruch, Darm geplatzt und das war halt alles echt verdammt knapp, so. Und ich bin jemand, der viel Sport macht, der gerne Fahrrad fährt, das ruft dich dann alles auf einmal nicht mehr. Also es war so, also das Supergefängnis und dann noch Trennung und Freundin weg und ich wusste nicht, was los ist und bin richtig krass abgerauscht so und dann habe ich halt irgendwie geguckt, weißt du, Drogen war scheiße, scheiß Option, ich durfte auch fast nichts mehr essen und dann, also hat mich in den letzten 2 Jahren aber irgendwie dann doch ganz gut wieder aufgerappelt so und weißt du, am Anfang, ich bin einfach spazieren gegangen, habe mir eine Kamera geschnappt, bin spazieren gegangen, habe einfach angefangen, irgendwelche Sachen zu fotografieren, das hat mir Spaß gemacht. Das ist manchmal doch viel einfacher, als man so denkt, weißt du?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist so generell, dass egal, was du jetzt tust, dass du Pläne hast.
Genau.
Damit es also so einen Blick in die Zukunft gibt. Und ich glaube, dass es durchaus helfen kann, wenn man sich also auch sehr konkret Sachen vornimmt.
Ja.
Du wolltest vielleicht schon immer mal, weiß ich nicht, nach Portugal fahren. Oder du wolltest dir schon immer mal irgendwie, wolltest vielleicht irgendeine bestimmte sportliche Leistung erreichen oder irgendwas, aber du setzt dir Ziele und die willst du dann erreichen und darauf arbeitest du hin. Dann hast du erlebst Struktur in deinem Alltag, du hast auch wie so eine Ersatzdroge, weil du dich dann mit anderen Sachen beschäftigst. Und du hast im besten Fall dann auch ein Erfolgserlebnis, weil du dann eben dieses Ziel und diesen Plan erfüllt hast, den du dir gesetzt hast. Und ich glaube, sowas kann durchaus helfen.
Ja.
Also mein erstes Ziel habe ich jetzt fast erfüllt. das ist das erste Mal, also nach der Schule, mein ersten sozusagen erstes Jahr so verbracht habe. Eigentlich zwei, ich habe zwei Jahre irgendwie, ein Jahr habe ich vergeudet und das Jahr habe ich jetzt halbwegs genutzt im FJ. Weil das erste Jahr, da hatte ich eine Ausbildung und da ist schief gegangen. Und dann wurde ich da gekündigt, obwohl ich gar nicht gekündigt werden durfte eigentlich, weil ich einen Arbeitsunfall hatte und die haben mich während des Krankenschreibens ja gekündigt und hätte ich eigentlich vor einen Richter gehen können und einklagen können, dass ich dabei arbeiten darf. Was ich aber nicht gemacht habe, weil ich genau wusste, das ist falsch für mich. Also das war halt, ich musste mit Eisen arbeiten und sowas und da ich einen Feinmotorikfehler habe und das nicht genau sehen konnte, ob das jetzt wirklich gerade ist oder ob das jetzt zu schräg ist oder wie ich genau feilen muss, habe ich das irgendwie nicht, also ich konnte das irgendwie nicht genau sehen. Ich habe da irgendwie immer nur eine Rundung gesehen im Eisenstück, aber es war halt nie irgendwie gerade. Und die haben mir dann gesagt, ja, kann's gehen. Ich war also bei einer Elektrikfirma gewesen, bei Vattenfall. Ja. Und dann habe ich halt ein Jahr auf dem OSZ verschwendet und jetzt habe ich wenigstens so mein erstes Ziel erreicht, dass ich wenigstens ein Jahr vollbracht habe und das wirklich durchgezogen habe. Also nach drei Monaten FJ hatte ich keinen Bock mehr hier zu sein eigentlich und habe jetzt wirklich 12 Monate durchgehalten eigentlich.
Sehr gut. Dirk, wir reden gleich nochmal weiter und Lars und Annette, ihr bleibt bitte gerne auch noch in der Leitung. Ich muss hier kurz nämlich wieder Nachrichten machen und dann sprechen wir uns aber gleich wieder, okay?
Ja, okay.
Bis dann.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Theresa Sickert und mit euch und wir reden eben auch über eure Probleme und das, was euch irgendwie beschäftigt. Heute ganz speziell über das Vermissen und über Sehnsüchte und sind auch schon ziemlich tief eingestiegen mittlerweile ins Thema. Und zwar, eigentlich sind wir jetzt bei vielen Familienproblemen so angekommen und bei mir sind immer noch Annette, Dirk und Lars am Telefon. Guten Abend, ihr drei.
Hey,
hallo.
Annette, du vermisst ja auch jemand ganz Spezielles.
Oh ja. Ja, ja. Es ist ein bisschen sozusagen das Gegenteil vielleicht von dem, was wir vorher gehört haben. Also ich habe einen 20-jährigen Sohn und ja, wie der Normalfall so ist, nach dem Abi und so weiter, ist er dann sozusagen ausgezogen, um Ausbildung und diesen ganzen Weg zu gehen. Und das ist wahnsinnig schwer. Ich freue mich total, dass er seinen Weg geht, dass alles okay ist. Wir haben immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich vermisse ihn richtig doll. Ganz, ganz extrem.
Habt ihr trotzdem also regelmäßig Kontakt? Hört ihr euch regelmäßig?
Ja. Die haben regelmäßig Kontakt, natürlich. Und ja, sehen, dass er ist in Berlin. Wir haben zusammen in Cottbus gewohnt und dann bin ich zu meinem Freund gezogen. Und dadurch konnten wir uns jetzt nicht so häufig sehen. Also da liegen immer mehrere Wochen dazwischen und das ist echt hart.
Hättest du dir das so schon vorgestellt?
Nein, weil vor allem, ich habe es noch nie so gehört. Das ist immer so, wenn man andere hört, die, ja, da schwingt manchmal auch richtig so Freude mit, so, ja, und mein Kind ist jetzt ausgezogen und jetzt habe ich meine Ruhe und solche ulkigen Sprüche und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und ich dachte, dass, ja, das ist halt so diese Normalität. Und also ich merke das eben ganz, ganz anders, dass es extrem schwer ist. Also ich habe so richtig das Gefühl, dass man seinen ersten wichtigsten Partner, also Kind und Eltern sind ja auch Partner in dem Sinne, so, ne? Und dass ich das verloren habe. Und das Schlimmste dabei ist der Gedanke, diese Zeit, die man so gemeinsam hatte, dass das vorbei ist und dass das nie wiederkommt. Das ist krass.
Aber die Zeit ist ja gar nicht vorbei. Sie wird nur anders. Also eure Beziehung verändert sich natürlich ganz klar, weil ihr nicht mehr zusammen wohnt oder lebt. Ich glaube aber, dass daraus auch was ganz, ganz Tolles ja entstehen kann. Man, das ist ja eine ganz andere Wertschätzung. wenn man jemanden auch seltener sieht. Man nimmt sich viel bewusster Zeit füreinander. Die Gespräche sind viel intensiver und vielleicht auch bedeutungsvoller, als wenn man sich jetzt tagtäglich sieht, weil dann lebt man halt einfach eben seinen Alltag zusammen. Wie wäre es denn das mal so von der Seite zu sehen?
Ja, das stimmt. Wir hatten, als wir zusammen gelebt haben, wir haben auch so unsere Querelen gehabt und wir haben uns auch sehr, sehr direkt die Meinung gesagt und ich denke auch immer gleichberechtigt. Und aber das Schöne war, wenn er nach Hause gekommen ist oder wenn wir beide dann zu Hause waren, wir haben es war immer lustig gewesen und wir hatten viele gute, auch künstlerisch sehr konstruktive Gespräche und so. Und das war schon etwas Schönes. Das habe ich so bei noch keinem anderen Menschen auch erlebt, so diese so entspannt. Das war immer entspannt. Das war schon in der Schule so. Wenn ich an meine Eltern gehört habe, die dann gesagt haben, Klassenfahrt, wow, die Kinder sind nicht da, wir haben unsere Ruhe. Und ich konnte das immer nicht nachvollziehen, weil ich immer dachte, am schönsten ist das doch, wenn er da ist, weil das immer so lustig, es war immer so lustig gewesen.
Gab es denn auch einen Papa dazu?
Also ich habe bis 2006 waren wir sozusagen eine Dreiergespannfamilie, also vier mit Hund. Und wir haben uns dann getrennt, aber ich finde, auf einer sehr ordentlichen Ebene. Also wir sind heute noch sehr befreundet. Und dann ab 2006 haben wir halt bis vor einem Jahr ich mit meinem Sohn alleine gelebt. Und
hat die Beziehung auch nochmal verändert?
Die war vorher sehr gut. Ich glaube, die ist vielleicht noch ein bisschen inniger geworden, dass wir als Team noch mal mehr zusammengerückt sind, weil wir mussten einfach extrem zusammenhalten. Wir haben es oft auch wirtschaftlich echt schwer gehabt und weil ich freischaffend bin. Und da mussten wir, haben wir auch harte Zeiten durchgestanden doch. Aber es hat uns, denke ich, zusammengeschweißt statt auseinander. Und ich habe immer zu ihm gesagt, auch wenn die Zeiten schwer sind, hat das zumindest einen Vorteil, den man daraus ziehen kann, dass man lernt, mit auch beschränkten Mitteln zufrieden zu sein und was Tolles draus zu machen. Wir sind beide sehr kreativ.
Dirk, vielleicht ist es ja auch ein Ansporn für dich.
Ja.
Mit meinen Eltern besser klarzukommen, dass ich mit denen was machen mal mache. Also ich habe, oder wie meinst du das?
Ja, also auch vielleicht irgendwie jetzt so das Positive aus der vielleicht nicht so glücklichen Situation zu ziehen, dass da irgendwie auch ganz viel einfach bei lernen kann, was dir vielleicht einfach, auch wenn das jetzt alles sehr, sehr schwer ist, aber in den nächsten Jahren und in deinem Leben vielleicht noch helfen kann.
Er wird auf jeden Fall als gestärkte Persönlichkeit daraus gehen.
Auf jeden Fall, denke ich auch. Also so, falls ich jetzt durchgemacht habe, später kann ich auf jeden Fall viel erzählen. Sicherlich noch mehr als jetzt. Und werde auf jeden Fall gestärkt rausgehen, ist klar. Also durch alles, was man irgendwie durchmacht oder so, man irgendwie stärker und selbstbewusster sicherlich auch und so. Und geht auch irgendwann mit einem anderen Gefühl an ein Problem ran auch. Dass man so sagt, ich habe jetzt zwar ein Problem, was für mich sehr schwerwiegend ist, aber ich kriege das hin und werde das lösen, so wie alle anderen, die ich auch schon gemeistert habe und geschafft habe. Also, bei mir liegt der Weg ja gerade erst am Anfang.
Richtig.
Aber genau so wirkst du auf mich auch, ehrlich gesagt, nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe. Also selbstbewusst heißt ja nicht, dass man von sich selber denkt, man ist der Tollste, sondern dass man sich seiner selbst bewusst ist, halt, dass man weiß, wer man ist mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und so klingst du eigentlich, ehrlich gesagt, für mich auch so. Du bist natürlich 18 und da ist noch eine Menge zu lernen, aber ich meine, das ist im Optimalfall bleibt es auch immer so. Leben ist halt Lernen. Und du meinst vorhin, dass du zum Beispiel deine Ausbildung, dass du die Zeit da verschwendet hast. Das ist sowas, das ist naheliegend, aber das würde ich mir grundsätzlich erstmal hingucken, weißt du, weil es sind immer alles Erfahrungen, die kann dir keiner mehr nehmen.
Genau. So. Also richtig, ich habe auf jeden Fall Erfahrungen gemacht, die konnte ich hier auf meinem Hof zum Beispiel verwenden. Eisenpfeilen, wenn wir da irgendwas abgesägt haben und das feilen mussten, wusste ich genau, wie lange das ungefähr dauert, ob das eine Stunde dauert oder nur eine halbe oder so. Weil ich genau weiß, einen halben Millimeter zu feilen, dauert eine halbe Stunde ungefähr. Bei Eisen, keine Ahnung. Und das dauert halt richtig ewig lange. Und wenn du da halt lieber die 3 Millimeter sägst, weil das einfach schneller ist, machst du das. Und, ja. Also ich habe schon ein paar Erfahrungen drin gemacht, auf jeden Fall. Und die Erfahrung, die ich in den 3 Monaten da gemacht habe, waren auf jeden Fall gut. Also ich habe ja Physik und so konnte ich keine, verstehe ich ja alles, das ist ja kein Problem. Nur das Umsetzen konnte ich halt nicht. Das war die Schwierigkeit.
Ja, es ist ja manchmal auch viel wert zu wissen, dass man was nicht will. Also auch wenn man eigentlich auf der Suche ist, das zu finden, was man will. So.
Also, aber eigentlich wollte ich das ja auch, oder ich konnte es ja auch, aber ich konnte es nicht umsetzen. Also das war einfach schwierig für mich. Ich habe alles verstanden und konnte das genauso wiedergeben und wusste genau, wie was zu tun ist, nur das, was ich gemacht habe, war einfach nicht so viel wert, wie wenn das andere gemacht haben. Also es war einfach nicht so perfekt gewesen und die haben das auf Perfektheit halt ausgelegt. Wenn halt irgendwas nicht, wenn das irgendwie ein bisschen krumm ist oder mal eine Ecke da ist oder das halt nicht 90 Grad gebogen ist, dann kriegst du halt schon Abzüge.
Ja. Perfektheit ist vielleicht manchmal im Job hin und wieder wichtig.
Auf jeden Fall ist das wichtig.
Aber so im Privaten oder im Persönlichen ist Perfektion stinkelangweilig. Wirklich. Das ist so, stell dir mal vor, da laufen irgendwie kleine süße Kinder über die Straße. Welches Kind würdest du toller finden? Das, was so ein bisschen wild ist und auf die Bäume klettert und lustige Sachen macht? Oder irgendwie das, was dann irgendwie sich nie dreckig macht, immer super angezogen ist, super höflich ist? Eigentlich mag man immer lieber die ein bisschen unperfekter sind, die ein bisschen frecher sind, die ein bisschen Ecken und Kanten haben. Und ich finde es durchaus gut, wenn man sich auch mal so ein bisschen von diesem Perfektionsgedanken vielleicht frei macht. Und auch akzeptiert, dass eigentlich auch so ein bisschen Ecken und Kanten super sind, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht angebracht sind. Aber es muss nicht immer so sein.
Aber jeder hat Ecken und Kanten, also ist klar. Also.
Ja, und da muss man auch denken, so, das ist gut so.
Ja, das gehört halt zu mir dazu sozusagen. Also das ist ein Teil von mir, ganz einfach. Nichts Schlimmes und nichts Gutes irgendwie, aber es hat was mit mir zu tun, das ist meine Persönlichkeit sozusagen. Für dich.
Niemand ist ja auch perfekt.
Ja, genau.
Annette, das ist wahrscheinlich auch was, was du deinem Sohn häufiger gesagt hast, oder?
Was?
Niemand ist perfekt, aber so das auch im positiven Sinne vielleicht zu meinen.
Absolut, weil letztendlich, wie du schon gesagt hast, das, was auf der Welt gefragt wird, ist nicht Perfektion, sondern ein Typ. Und ich habe immer gesagt, du kannst stolz sein auf das, was du bist und was du weißt und was du erreicht hast und dass du so bist, wie du bist. Ich habe immer gesagt, du bist so toll, weil du so bist, wie du bist.
Aber also bei mir ist es so, ist das gar nicht so. Also wenn ich ehrlich sein soll, also das, was ich gesagt habe, mit meinen Ecken und Kanten komme ich halt gar nicht klar. Mhm. Also ich selber komme damit überhaupt nicht klar, weil ich fühle mich eher minder bemittelt, weiß ich nicht. Ich fühle mich eher so als nicht so viel wert wie normale Menschen, sage ich jetzt mal.
Lass dir mal Zeit, das rauszufinden. So, du hast echt noch Strecke vor dir. Ich würde da ein bisschen lockerer mit dem Urteilen und Werten. So, das ist, weißt du,
das macht also so habe ich die Erfahrung gemacht im Leben ganz einfach.
Weißt du, Dirk, genau deswegen habe ich das auch gesagt, dass diese Perfektion vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil ich schon den Eindruck hatte, dass sie das so geht und dass es aber, dass man sich das manchmal auch vor Augen führen muss und dass du dir das vielleicht auch manchmal vor Augen führen musst, dass das gar nicht so drauf ankommt, dass immer irgendwie alles gut ist, sondern dass man auch Dinge, die vielleicht eben nicht so toll an einem sind, auch mal lernen muss, nicht immer nur negativ zu sehen.
Und auch zu vertreten irgendwo, ne? Dass man sagt, ich bin so und ich bin es wert, auch, also im übertragenen Sinne geliebt zu werden, das ist jeder. Und wenn man sich umschaut, es gibt niemanden, der perfekt ist. Man kann den schlauesten Wissenschaftler oder den vorbildlichsten Richter nehmen oder so, die haben alle irgendwo ihre Schwachstellen und perfekt ist niemand. Niemand.
Ja, aber ist niemand, also bin ich ja auch nicht. Und bei mir ist ja das Problem auch so, jeder hat seine Ecken und Kanten, aber bei dem einen sind es mehr, bei dem anderen weniger. Das ist mein Gefühl sozusagen. Bei mir sind es jetzt mehr.
Nee, ich glaube, das ist einfach das nur anders verteilt nur bei allen so.
Anders verteilt, genau.
Okay. Ja, das kann auch ehrlich sein, dass es... Mhm. Ja, ich halt, das ist mein, nur mein Selbstbild, was ich falsch wahrnehme, das kann auch sein. Also meine Selbstwahrnehmung ist ein bisschen falsch.
Ja, aber ja, vielleicht hast du doch schon was zu tun. Find raus, wer du bist.
So. Ja, das
und, also, und lern das mögen einfach. Das ist verdammt viel wert. Also wenn das klappt, dann ist dann wird alles andere dann auch schon mal einfacher, so weißt du?
Ja, ist ja genau Selbstbewusstsein, genau. Sich selbstbewusst werden, was man an sich hat. Genau.
Weil das Ding ist, weißt du, so dieses Werten und sich runtermachen, da rennen genug Leute da draußen rum, die werden das dein Leben lang versuchen zumindest, weißt du, und dann lass die das machen, aber mach du das nicht auch noch selber, das bringt einfach gar nichts. So.
Ja, stimmt auch, ja.
Und sind wir dich lieber drauf, dass du deine Werte rausfindest und die mögen lernst und dich magst und den Rest machen die anderen und das ist wesentlich besser, als wenn du da in die Kerbe mit reinhaust, das ist Quatsch, so.
Ich habe auch mal gehört, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, man soll gar nicht so sehr an dem Ausmerzen seiner Fehler arbeiten, sondern an dem Betonen seiner positiven Seiten.
Ja, klar. Die haben das auch immer gesagt, immer die Stärken bearbeiten. Immer wenn du gut in Mathe bist, dann sollst du Mathe immer weiter fleiß lernen, sodass die Schwächen einfach nicht so doll auffallen.
Genau, klar. Richtig, das stimmt. Im Schauspiel sagt man ja auch, was du nicht verbergen kannst, das betone. Und von daher kann man auch mit Schwächen offen umgehen. Und wenn du sagst, mir fällt es schwer, strukturiert zu sein, dann, ja, bitteschön, dann ist das so. Dafür hast du aber andere Stärken. Und wenn jemand mit dir Umgang pflegen möchte, soll er sich auf deine Stärken konzentrieren. Also würde ich das zumindest machen.
Ich habe wenig Stärken, glaube ich. Also, na, vielleicht doch. Also, es könnte schon ein paar Stärken geben, die ich ganz gut kann schon. Oder weiter, also... Also ich habe auch schon ein paar Stärken, so dass ich mich in bestimmten Situationen einfach mit hineinfühlen kann, ganz einfach bei bestimmten Menschen, wenn die mit mir reden sozusagen. Das ist einfach ganz gut manchmal. Die fühlen sich dann einfach mehr verstanden von der Person, also von mir dann meistens. Und ich kann ja auch so genau das sagen, was sie halt denken oder anders formulieren oder so. Und das hilft dann auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz schön doll, wenn sich jemand damit auch befasst sozusagen und wirklich weiß, was der für Probleme hat.
Ja,
das ist so eine Stärke, die ich habe, zum Beispiel. Und ja, also manche Stärken weiß ich schon, aber ich würde, die kommen halt nicht so doll raus im Job. Also die kann ich nicht so doll zeigen irgendwie.
Aber vielleicht musst du auch mal sehen, weil das, was du erzählt hast, dass du schon oft in deinem Leben dich zur Wehr gesetzt hast, bestimmte Dinge, die du nicht wolltest, und dann dich halt gewehrt hast. Und um sich zu wehren oder so, hast du ja auch eine Kraft und Energie gebraucht, und ich habe so das Gefühl, dass diese Kraft zu kämpfen, dass die ganz stark da ist, nur musst du das fokussieren, dass es in die Richtung geht, die denn auch was nützt. Aber du hast zumindest diese Fähigkeit zu kämpfen, sonst hättest du aufgegeben und hättest dich in alles eingefügt, was man dir geboten hat, und das hast du aber eben nicht gemacht. Also hast du gekämpft, und das ist gut, das ist eine Stärke.
Na, ich will auch frei leben. Also ich will also frei leben, genau. So wie ich mein Leben leben will. So. Genau. Ja. Und das will ich mir auch von niemandem richtig vorschreiben lassen. Also da habe ich meine eigene meine eigene Vorstellung davon, wie das so sein soll ungefähr. Und das ist alles halbwegs klappt, ja. Also doch gar nicht so hohe Ansprüche, die ich stelle.
Nein, ja, ist auch nicht. Und das ist doch das, was man auch von jeder Person immer fordert, dass man sagt, finde deine eigene Meinung und vertrete die dann auch, und du hast die, und ist natürlich ein steiniger Weg, aber du musst denn die Lösung selbst auch finden, dass du in diese Bahn kommst, damit die Gesellschaft nicht ständig ein Problem mit dir hat und so. Also, aber das hat mir vorhin schon gesagt.
Also zum Glück hat sie das jetzt nicht mehr. Also zumindest nur das Amt zumindest, also die ganzen Eltern irgendwie Probleme mit mir irgendwie, aber irgendwie meine Freunde oder so gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie meinen Freundeskreis ganz schön viel erweitert irgendwie. Also ich kann so, bei mir in der Stadt kenne ich so an die 150, 200 Leute oder so, die ich auch wirklich denn, also wir haben nur 20.000 Einwohner, das sind schon jeder Zehnte, den ich so kenne. Fast, oder?
Wohl, ja.
Also schon
ordentlich.
Ja, richtig. Also sind schon ganz viele. Und ja, es geht. Also ich habe viel Kontakte und kann auch viel mit Leuten reden und kann auch irgendwo fast überall hin sozusagen. Und an meiner Gesellschaft, also gesellschaftlich komme ich eigentlich ganz gut klar und die kommen auch eigentlich ganz gut mit mir klar. Ja, das war ich eigentlich gut geregelt irgendwie mit der Zeit, wo das früher ein bisschen schwierig war.
Siehst du, das klingt doch eigentlich alles danach, als würde sich das so langsam in gute Bahnen fügen, auch wenn das jetzt vielleicht im Moment noch schwierig ist. Aber der Grundstein ist doch gelegt, oder?
Halbwegs, ja. Also noch nicht ganz, aber ich denke mal, der wird so in den nächsten 2-3 Wochen gelegt werden, ja. Dass alles gut klappt.
Annette?
Mhm.
Lars?
Ja.
Wir sind schon fast am Ende angekommen.
Okay.
Ich würde euch einfach mal bitten, würdet ihr vielleicht noch ein Schlusswort für heute formulieren wollen?
Ein Schlusswort für heute.
Was ihr vielleicht so aus den letzten paar Minuten, ihr seid ja schon fast eine halbe Stunde und Annette sogar eine Stunde hier mit mir am Erzählen mit dem Dirk.
Ich glaube, wichtig zu erkennen ist immer, dass wenn man Probleme hat, dass man erstens nie der Einzige ist, der die hat. Und ist auch selten der Erste und ganz sicher nie der Letzte. So. Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man irgendwie erstmal durchatmet, entspannt bleibt und sich den Sachen irgendwie versucht, mit Ruhe zu stellen und dann guckt, was man produktiv draus macht.
Annette?
Dabei mal so das Negative erstmal rausfiltert.
Also daher das Thema heute vermissen, ist ja das Thema, ne?
Ja.
Ja, also ich würde sagen, zum Thema vermissen, vielleicht ein Schlusswort, dass wenn man etwas oder jemand vermisst, es zu sagen, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig.
Dafür danke ich euch sehr. Ja. Dirk, Lars, Annette, schön, dass ihr auch so lange mit mir heute erzählt habt. Dirk, dir vor allen Dingen wünsche ich natürlich, dass sich das alles in eine Richtung entwickelt, wie du sie dir vorstellst und dass das vielleicht auch bald klappt, dass du deine Adoptivmutter wieder treffen kannst und vielleicht auch mal deine eigentlichen Eltern triffst. Da drücke ich die Daumen und dass das auch so ausgeht, wie du dir das vielleicht vorstellst oder wünschst.
Ja, genau. Ich kann nochmal anrufen.
Genau. Und falls das passiert ist, dann rufst du hier einfach wieder an und dann reden wir dann nochmal drüber. Ich danke euch sehr für den Anruf euch allen dreien und ich wünsche euch einen ganz fantastischen Abend. Macht's gut.
Ja,
gleichfalls. Ciao.
Alles Gute.
Ciao.
Ciao. Und hier geht es gleich weiter mit dem Night Flight und zwar mit Tobias Koch, der begleitet euch jetzt durch die Nacht, ja, mit wunderbarer Musik und ich bin raus aus dem Blue Moon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Theresa Sickert.
Fritz. Und das hört man.